Ja, schön. Schön, dass ihr zu mir gekommen seid. Wie geht's euch? Ja, aber
was zu dir kommen heißt, ne? Also ich sitze immer noch zu Hause.
Ich wollte gerade auch sagen, ich bin auch bei mir zu Hause.
Wir sind ja in dieser Übergangsphase von Pandemie zu Nicht-Pandemie und irgendwo dazwischen gerade.
Im Niemandsland.
Also bei Kälte im Flur.
Nicht in der Unterwelt. Nicht in der Unterwelt und nicht bei den Elfen.
Ja, ich komme mir vor wie bei Harry Potter. Der arme Junge musste ja auch unter der Treppe sitzen. So komme ich hier mit meinem Schreibtisch auch vor.
Ach, warte mal.
Fällt mir ich komme wohl bei Herr der Ringe. Ich habe auch immer sehr viel Sympathie für Zwerge.
Ist ja krass. Wollen wir eine Folge machen, wo wir über Elfen reden? Ein Sportpodcast mit Elfen.
Alle 11 Minuten dieses leidige Thema.
Alle 11 Minuten nervt mich irgendwas mit Elfen, ey.
Ja, alle 11 Minuten verliebe ich mich in eine Football-Liga.
Wow.
Ja, alle 11 Minuten habe ich eine neue Idee, die scheiße ist.
Komm, der war nicht schlecht.
Nein, alle 11 Minuten finden wir einen weiteren Grund, die ELF zu hassen.
Wir hassen sie nicht.
Nein, wir hassen sie nicht.
Also Jungs,
positive Kritik.
Ich würde sagen,
so ein starkes Wort.
Ich finde, wir hören erstmal eine Musik und dann reden wir weiter. Seid ihr einfach
Musik hast du auch?
Ja, ich habe hier Musik. Achtung, es geht los.
Oh Gott.
Plattsport. Der Sportpodcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 87. Folge eures Lieblings-Sportpodcasts Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute reden wir über nicht Fußball, nicht Eishockey. Wir reden auch nicht über Olympische Spiele oder Formel 1. Nein, heute reden wir über Football. Wir haben ja im, glaube Ende Januar haben wir ja schon mal über Football geredet mit Carsten. Und Carsten ist nicht nur ein ehemaliger Mitschüler und langjähriger Freund, er ist jetzt auch sozusagen immer wieder in meinem Ohr, wenn ich spazieren gehe und seinen Football-Podcast, die Coach Potatoes, höre. Und dieser Podcast setzt sich mit deutschem Football auseinander. Und in diesem Jahr passieren ganz, ganz verrückte Dinge, ja, im deutschen Football. Man muss ja auch sagen, im europäischen Football. Aber bevor wir darüber reden, möchte ich nochmal einen kleinen Hinweis machen. Ladet uns vom Plattsport auf einen Kaffee ein. Geht zu buymeacoffee.com/Plattsport und ladet uns auf einen Kaffee ein. 2 Euro, 3, 4, 10 Euro, je nachdem, wie viel Koffein ihr in uns sehen wollt. Ja, also die Coach Potatoes sind ein Football-Podcast. Da sind zwei Football-Coaches, Amateur-Football-Coaches, die sehr unterhaltsam und sehr fachkundig und sehr über den Tellerrand blickend und dabei immer gut aussehend und nie rasiert über Football reden. Die Rede ist, ich sagte es ja gerade eben schon, von Carsten Stimpel und der andere ist Florian Kälte-Döring von den Coach Potatoes. Und die sind jetzt hier in unserer Plattsportleitung. Hallo Carsten, hallo Kälte.
Hallo.
Hallo. In welcher Körperöffnung bei dir stecken wir noch drin?
Er steckt bei uns drin.
Ich stecke jetzt in Schwierigkeiten, das meinen Hörern verkaufen zu müssen und Hörerinnen.
Du wolltest es so, wir haben dich vorgewarnt.
Du hast vergessen zu sagen, dass wir niveauvoll sind.
Ladies and Gentlemen, heute Abend sinkt für Sie das Niveau. Mensch, ihr beiden, ihr seid tatsächlich vollbärtig, zumindest backenbärtig seid ihr beide. Ja, man kann es nicht sehen, aber es sieht natürlich stark aus. Und ja, ihr seid doch bestimmt jetzt schon total in Wallung über das, was im Sommer im Football passiert. Oder, ja, ist, es euch, oder ist es euch egal?
Na, total weiß, excited. Ja, es kommt halt einfach, wie es kommt. Ne?
Ihr macht richtig Lust auf diese Folge, das finde ich schon mal gut.
Ja, wir haben auch richtig Bock drauf.
Also, sagen wir mal so, Wallung jetzt im positiven Sinne würde ich jetzt weniger sagen. Das ist jetzt nicht etwas, wo du deinen Hahn auf dem Bauernhof siehst, wo du sagst so, boah, der geht jetzt ab, das ist eher so.
Also eine Dopaminausschüttung haben wir jetzt gerade nicht.
Nee, eher so das Gegenteil.
Aber habe ich das jetzt gerade richtig beschrieben, was in eurem Podcast so passiert? Oder möchtet ihr das verfeinern?
Nö, das können wir so stehen lassen. Es ist so ein bisschen Stammtischgerede über Football unterhalb der zweiten Bundesliga und natürlich ein bisschen ELF-Bashing. Berichterstattung. Kontrovers.
Das ist so viel Kritik, ja.
Und zwischendurch führen wir dann auch Interviews, beziehungsweise alle zwei Wochen führen wir ein Interview mit Leuten, die sich so in dieser Football-Welt tummeln.
Fans. Ja, das ist alles. Nee, nicht Fans, sondern wirklich Spieler, aber nicht hauptsächlich Spieler, sondern wirklich offizielle Vereinsführungen, Trainer, Schiedsrichter. Ja, weil wir ja selber Trainer sind und entsprechend, sag ich mal, einen anderen Blickwinkel haben als jetzt ein Fan, weil wir halt, sag ich mal, im ganzen Drumherum mehr drinstecken, als der normale Mensch, der jetzt nur auf der Tribüne sitzt.
Also was wir anders machen im Gegensatz zu den anderen Podcasts, wir reden nicht über die NFL, wir reden jetzt auch nicht großartig über GFL 1 und 2.
Was ist GFL 1 und 2?
Das ist die quasi Bundesliga 1 und 2 im Football, ne? German Football League.
Darüber werden wir nachher noch ein bisschen zu sprechen drauf kommen.
Genau, und wir reden mehr so wirklich über den Vereinsfootball und lassen die Menschen, die diesen Vereinsfootball ausfüllen, mal zu Wort kommen.
Und seit wann macht ihr das? Und wie ist die Annahme von eurem Podcast? Also wie reagiert die im Vergleich zum Fußball doch eher kleinere Football-Community in Deutschland auf euch?
Ja, wir sind ja quasi der Sport an sich ist ja eigentlich eine Randerscheinung in Deutschland. Und was wir abbilden, ist ja im Prinzip ja auch das, was am Rand passiert. Nicht das, was man, wie gesagt, mal auf dem Feld als Zuschauer sehen kann, sondern halt mehr, ich möchte es jetzt nicht so wirklich sagen, aber doch eher so von Fachpublikum für Fachpublikum. Und da kriegen wir auch die positive Resonanz, weil sich bisher sonst niemand großartig um solche Sachen gekümmert hat. Wir versuchen ja auch in jeder Episode ein Thema tiefgründig zu behandeln, was beispielsweise Trainingsorganisationen angeht oder Methodik allgemein oder andere Sachen, die einen als Trainer oder als Offiziellen mal begegnen. Weil das ist alles, was in der Fachschulenhalle teilweise überhaupt gar nicht besprochen wird, weil da geht es im Prinzip nur um Punkte, Punkte, Punkte. Wer ist wohin gewechselt und wo gibt's ein neues Team? Das war's eigentlich.
Ja, und machen tun wir das jetzt seit Anfang April, ne? Also mit dem Super Bowl-Wochenende. Da habt ihr noch. Anfang Februar, genau, da hattet ihr zusammen gesprochen. Und danach kam dann eigentlich schon fast direkt unsere erste Folge raus. Und die Resonanz seitdem ist doch wirklich positiver, als wir gedacht hätten. Also wir haben nicht viel erwartet. Wir haben eigentlich gedacht, dass wir das wirklich aus Jux und Dallerei für uns beide machen. Aber wir haben wirklich mittlerweile eine große Base und auch offizielle Strukturen hören uns zu und geben uns dann halt auch mal Feedback. Alte Weggefährten hören uns, die lassen uns Grüße da. Natürlich die Spieler aus unseren eigenen Teams, wo wir tätig sind, hören natürlich auch zu. Aber mittlerweile ist es schon quer durch die Republik, wo uns vereinzelt dann Leute hören.
Ja, also die Grundidee war ja, dass wir immer wieder lange miteinander telefoniert haben und über, sag ich mal, eigene Probleme oder Sachverhalte geredet haben, die uns selber im Team, im Verein passieren oder im Verband passieren.
Sag doch nochmal ganz kurz, ihr seid ja Trainer und wo seid ihr Trainer?
Also ich bin Trainer einer Damenmannschaft in der zweiten Bundesliga in Mönchengladbach.
Ich bin momentan Head Coach eines Regionalligisten hier in Berlin, den Berlin Thunderbirds.
Thunderbirds?
Thunder? Thunderbirds, ja.
Eieieiei. Kommen wir ja fast auf der Rutsche auf das Thema rauf, aber wir springen schnell noch von der Rutsche runter, was mich tatsächlich interessiert. Football gibt es ja doch überraschend, obwohl es so eine Randsportart ist, gibt es ja eigentlich sehr viel Football in Deutschland. Wie viele Clubs gibt es denn in Deutschland oder habt ihr da überhaupt keine Kenntnis von?
Also Pi mal Daumen, wir hatten Mitte der 90er einen harten Einbruch, weil da viele Teams, sage ich mal, den Bach runtergegangen sind, was komischerweise ja auch zeitgleich passierte mit dem Abzug der US-Alliierten. Und jetzt müssten wir aber trotzdem jetzt wieder auf den Stand gekommen sein, dass wir die Zahl der Mitte der 90er, sag ich mal, geknackt haben. Und jetzt müssten wir allein im Herrenbereich, glaube ich, lass mich kurz überschlagen, glaube 500 aktive Herrenteams haben. Also nur die erste Herrenmannschaften plus halt entsprechend noch Jugendmannschaften, die sich dann noch unterscheiden in U19, U17, U16, U14, U10. Ja.
Also
die habe ich nicht durchgezählt, die habe ich jetzt nicht nur durchgezählt.
Senior Flag gibt es auch noch.
Aber dafür habt ihr quasi ein großes Potenzial auch für euren Podcast, dass es so viele Vereine gibt, wo so viele Mannschaften drin spielen, also erste, zweite, dritte Mannschaft vielleicht in manchen Standorten oder Jugendmannschaften. Es gibt ja auch Flag Football, diese leicht zu spielende Art Football mit wenig Kontakt. Also da habt ihr doch tatsächlich vielleicht ins Bienennest gestochen mit eurem Podcast, oder?
Wir haben auf jeden Fall eine Nische getroffen. Das kriegen wir auch immer wieder zu hören, dass Leute sehr glücklich drüber sind, dass wir eben diesen Bereich abdecken. Weil wir reden ja zum Beispiel auch über Frauenfootball, der ja sonst in Deutschland wenig mediale Beachtung erfährt. Und da wir auch beide Erfahrung haben aus dem Damenbereich, erzählen wir auch immer mal wieder darüber. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen eine Spielerin aus Kiel im Interview gehabt. Das war wirklich sehr interessant gewesen. Und da haben wir wirklich sehr viele positive Resonanz bekommen.
Ja, wir haben auch internationale Gäste jetzt im Bereich. Wir hatten jetzt einen Coach aus Mailand gehabt. Und genau. Und dann noch Niederlande, einen Ligasprecher gehabt, der dann für uns gesprochen hat. Ich meine, Randsportart, wir haben jetzt 70.000 aktive Footballer in Deutschland. Und für die machen wir das im Prinzip. Nicht für die Zuschauer, sondern halt für diejenigen selber von den 70.000, die halt sich halt interessieren, was man so aus Coaching-Sicht halt so betrachten kann, vertiefen kann, weil die meisten gehen ja nur zum Sport, werden dann dort, sag ich mal, die Übung angeleitet und das war's eigentlich, aber um das Ganze drumherum redet mal ein Coach mit einem anderen und das war's. Und für alle anderen Themen gibt's bisher nur irgendwelche, sag ich mal, Meetings oder Lehrgänge, wo die Coaches sich mal austauschen können und das war's. Aber so ein großartiges Medium, wo man sich mal, sag ich mal, locker mal austauschen kann, gab's bisher noch gar nicht.
Macht es aber schwieriger für Leute außerhalb des Sports unseren Podcast zu hören, weil es auch wirklich sehr themenspezifisch ist und dann schon ein bisschen Insiderwissen brauche, um zu verstehen, was wir da sagen.
Dennoch finde ich, vielleicht nehmt ihr euch das auch anders wahr. Ich bin ja nun jemand, der nicht wirklich viel Ahnung von Football hat, der Football interessiert, allerhöchstens so ist. Wenn man euch so hört, ich habe nicht das Gefühl, dass man da so Football-Chinesisch permanent hört. Also es ist jetzt nicht so fachspezifisch, dass man denkt, boah, also den kann ich nicht hören, den Podcast, weil ich verstehe wirklich kein Wort. Also es ist schon auch so, was ich ja vorhin schon sagte, so ein bisschen über den Tellerrand schauend.
Ja, mal gucken, wie lange noch, weil jetzt geht ja doch der Footballbetrieb langsam wieder los und wahrscheinlich werden wir jetzt so auch demnächst mehr über die Sachen sprechen, die uns wirklich jetzt aktuell auf dem Feld widerfahren. Mal gucken. Also wenn du sagst, das ist verständlich, versuchen wir das Niveau auch beizubehalten. Vielen Dank für das Feedback.
Ja, also wir werden jetzt auch nicht, sag ich mal, großartig Spieltechniken großartig erläutern und auseinandernehmen, weil dann fehlt halt das Visuelle dafür, ne? Aber so das Ganze drumherum und viele Sachen, die wir jetzt auch schon besprochen haben, Motivation beim Training und sowas, das sind ja auch Sachen, die jeden Übungsleiter, sag ich mal, irgendwo betreffen.
Also eine Sache, die mir gerade einfällt aus eurem Podcast, ist natürlich auch immer wieder das Problem, Spieler auch, die schon in einer Mannschaft sind, auch außerhalb von Corona, immer wieder auch zu den Spielen selber und zum Training zu motivieren. Also es gibt dann die eine Folge, da redet ihr ganz aktiv und viel von Ausreden, die Spieler ranbringen, wenn sie mal nicht zum Training kommen. Und das scheint mir auch ein großes Problem von American Football in Deutschland zu sein. Also dass man zwar 70.000 numerisch Spieler hat, aber dennoch ist da noch eine Menge Luft nach oben. Und ich finde tatsächlich euren Podcast deswegen auch so interessant, weil man als jemand, der nicht aus dem Football kommt, mit diesem Problem überhaupt nicht konfrontiert ist. Und das macht aber trotzdem, also zeigt ja nochmal ganz klar, das deutsche Football hat noch ganz, ganz, ganz viele Kinderkrankheiten, an denen noch gearbeitet werden müsste. Und habt ihr den Eindruck, dass ihr da tatsächlich auch Leute schon erreicht mit dem, was ihr erzählt?
Ja, also mit dem Feedback, was wir bekommen, zum Beispiel auch von anderen Trainern, die uns dann hören, kriegen wir dann schon mal das Feedback. Ja, sehe ich genauso, haben wir auch so erlebt. Es sind ja keine Geheimnisse, die wir da erzählen. Ne? Es zieht sich durch alle Vereine, egal ob Herren, Damen oder Jugendteams. Die Probleme sind alle ähnlich. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch in anderen Sportarten so aussehen, wo man jetzt nicht wirklich viel Geld oder gar kein Geld verdient. Also alles, was Amateursport ist, wird wahrscheinlich die ähnlichen Problemlagen haben.
Ja, und selbst wenn es nur hilft, dass ich dann als Trainer höre, dass andere Trainer auch dieses Problem haben, das beruhigt natürlich unter Umständen ein bisschen nach dem Motto, ich bin nicht alleine mit diesem Problem und wir versuchen dann diese Probleme halt so ein bisschen zu erörtern, zu schildern und gegebenenfalls auch Lösungsansätze aufzuzeigen. Seien sie gut oder schlecht.
Ein Problem des deutschen Footballs ist bestimmt auch die fehlende Professionalisierung, also die fehlende mediale Existenz, also in so bekannten Medien wie TV oder großen im Internetportalen. Es gibt halt American Football aus der NFL, also aus Nordamerika, aus den USA. Und dann für mich als ja nicht Football-Fan und begeisterten Kenner, gibt es dann eigentlich gar nicht mehr so viel, was man hier in Deutschland über die Sportart erfährt. Was ist das strukturelle Problem vom deutschen Football?
Ja, du sagst es schon, es ist ein strukturelles Problem, was wir seit, glaube ich, mindestens seit 10, 15 Jahren haben, dass der Sport, sag ich mal, organisatorisch nicht, sag ich mal, nachhaltig gewachsen ist. Die Anzahl an Teams und aktiven Spielerinnen ist eklatant gestiegen. Wir haben jetzt die Probleme, dass wir diesen, sag ich mal, Zuwachs nicht durch entsprechende Zuwachs an aktiven Trainern oder Verantwortlichen kompensieren können. Das merkt man jetzt immer mehr. Es werden immer mehr Trainer gesucht für viel, viel mehr Spieler. Kurz gesagt, so ein normales Herren-Football-Team kann bis zu 50 Spieler umfassen an einem Spieltag. In der ersten Bundesliga gibt es Teams, die haben 70 bis 80
pro Mannschaft.
Spieler. Pro Mannschaft. Ja, ja. Eine Herrenmannschaft hat 70 bis 80 Spieler in der ersten Bundesliga unter Umständen. Und da bist du alleine mit, sag ich mal, 7 Trainern heillos überfordert. Ja, also ich kenne Jugendmannschaften, die haben 15 bis 18 Trainer, weil es halt ein sehr positionsbezogener Sport ist. Und wenn du dann auf einmal sehr viel Zuwachs hast, Trainer kriegst du ja nicht von heute auf morgen. Ein Footballspieler kriegst du relativ schnell ausgebildet, im Gegensatz zu einem Trainer. Der braucht natürlich entsprechend viel mehr Zeit.
Kälte. Zu dem Thema hast du noch nie nachgedacht, bestimmt.
Ne, also das Mediale, das kommt ja jetzt langsam. Zwar unter Zugzwang, wie wir gleich behandeln werden, aber so langsam passiert was.
Aber da muss ich dich mal unterbrechen, weil ich meine, das deutsche Football ist zwar jetzt nicht eine uralte Sportart, aber ich meine, das gibt es jetzt schon, sag ich mal, seit den 80er Jahren, dass in Deutschland im bekannten Maße Football gespielt wird. Also hier in Berlin war in den 80er Jahren schon sehr populär. Ich glaube, ich erinnere mich an eine Folge, da sind die Berlin Adler in der Hitparade beim ZDF bei Uwe Hübner oder so aufgetreten.
Ja, also, gar keine Frage. Also, da wurden viele Chancen verpennt vom Verband aus. Vieles wurde nicht organisiert, was hätte organisiert werden müssen. Man hat auch wahrscheinlich gedacht, Football ist so cool, dass es ein Selbstläufer ist. Wir wurden alle eines Besseren belehrt. Damals zu NFL-Europe-Zeiten gab es natürlich dann nochmal so ein halbwegs so ein Boom über diese Veranstaltung hier in Deutschland.
Die NFL-Europe, muss man ja auch sagen, ist sozusagen der letzte Name gewesen einer Football-Liga, die als globale Liga angetreten ist, als World League, glaube ich,
richtig,
oder?
Genau.
Und da waren Teams aus New York, Amsterdam, Frankfurt dabei, London, Barcelona, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ich glaube, Glasgow oder Edinburgh, irgendwas Schottisches.
Schottland war auch mit dabei, ja.
Genau, also ich glaube, New Jersey, New York war das auch, ne?
Ja, das war im Prinzip
also
in den 70er Jahren.
Das weiß ich hier eigentlich alles. Das ist was
Freak-Wissen.
Wozu brauchst du uns hier überhaupt?
Ja, wozu brauchst du uns? Aber ich kann nicht mal aufschlauen, ne? Die World.
Das war die 87. Folge Platzsport. Wir sehen uns nächste Woche, wenn ich alleine doziere über American Football der 90er Jahre. Nein, aber die World League ist ja sozusagen dann ja, übernommen worden von der National Football League und quasi diese ganzen europäischen Teams wurden dann ergänzt noch mit weiteren Teams und man machte dann eine Nachwuchsliga daraus, die NFL Europe. Also nur sozusagen für den Hörer, der noch nie was davon gehört hat, für den das jetzt, naja, ich nenne sie jetzt mal Football-Dörfer sind, von denen er noch nie was gehört hat.
Also man merkt, die NFL ist ja die amerikanische Profiliga, ein richtiges Wirtschaftsunternehmen und ist ja nicht so wie in Deutschland ein, sag ich mal, aus Vereinen gewachsenes Konstrukt, sondern direkt aus normalen Unternehmen gewachsenes Konstrukt an Clubs im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Mitglieder, sondern mit Angestellten. Und diese World League, die es schon in den 70er Jahren gab, mit Teams in Hawaii und Sacramento und weiß ja Geier wo überall, war ja mal gedacht als Konkurrenzunternehmen, hat sich dann nicht etabliert und wie es dann halt so ist, das stärkere Unternehmen schnappt sich dann irgendwann mal den kleineren Fisch und verleibt sich den ein und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir diese NFL Europe, nennen wir sie dann, mal um und machen aus der im Prinzip so eine Art Ausbildungslager für unsere Spieler im europäischen Ausland, um die auszubilden, damit sie spielfähig werden für unsere Profiliga.
Und dabei noch Geld zu verdienen.
Und nach ein paar Jahren haben sie dann gemerkt, nach einem Führungswechsel, das kostet verdammt viel Geld. Also haben sie den Laden innerhalb von, glaube ich, 3 Tagen dicht gemacht.
Aber in der, also wenn ich das jetzt auch nochmal selber ergänzen möchte und mich dann von euch Experten nochmal eines Besseren belehren lasse, aber es waren am Ende 3 deutsche Teams aus Berlin, aus Düsseldorf, die Rhein Fire und Frankfurt Galaxy am Start in der NFL.
Und Köln
auch noch, okay. Ja,
ja. So, das war dann nachher die Kritik, warum sich das Ganze noch NFL Europe genannt hatte, wenn die über die Hälfte sowieso aus Deutschland kam.
Aber das begründet ja vielleicht auch so ein bisschen das Thema, was wir jetzt gleich mal anschneiden werden. Aber man muss ja auch sagen, Football in Deutschland ist ja im europäischen Vergleich dann wohl, wenn ich das jetzt so höre und mir auch die tagesaktuellen Teilnehmer der European League of Football, also der ELF, angucke, dann muss ja in Deutschland doch nochmal viel mehr Potenzial für diese Sportart drinstecken als woanders in Europa.
Ja, also das stimmt schon. Die NFL Europe damals hatte ein Problem und zwar, dass das Ganze medial nicht so verbreitet werden konnte, wie es heute mit Facebook und Instagram und YouTube der Fall war. Das gab es damals nicht in der Form und es war schwierig, Leute für den Sport zu begeistern, die den Sport bis dato nicht so wirklich kannten. Man hat dann auch versucht, das Regelwerk zu vereinfachen, damit dann auch mehr Punkte fallen und so eine Geschichten. Man hat Gratiskarten ohne Ende rausgehauen und letztendlich war es nachher nicht wirtschaftlich. Und jetzt versucht man eben, jetzt wo Football im deutschen Fernsehen auch populärer wird, ne, also die Leute, die NFL rangucken, werden ja halt immer mehr. Da gibt es jetzt mittlerweile einen Markt für. Und jetzt hofft man halt im Zuge dessen, den, wie dort auch immer schon gesagt wird, den Hype aufzubauen, um da jetzt eben halt auch Leute ins Stadion oder vor den Streamingdienst zu locken.
Genau, und da müssen wir das ein bisschen entkoppeln. Das eine ist ja der Zuschauerzuspruch, also des Konsumenten an sich. Und wir als aktive Sportler hängen natürlich dann da ein bisschen am Tropfen, in Anführungsstrichen, weil durch die Medienpräsenz wird halt auch eine, sag ich mal, Aufmerksamkeit für den Sport geweckt und auch Interesse von Leuten, die bisher noch gar nicht wussten, dass es Football gibt. Und hey, mein Junge, der hätte vielleicht Bock, das zu spielen, dann gehe ich mal mit zum Probetraining. Da hängen wir am Tropf dran. Und das ist dann auch immer so die sag ich mal, Binsenweisheit. Mehr Zuschauer, mehr Sportler.
So, und jetzt kommen wir tatsächlich auf den Punkt, warum wir heute miteinander sprechen.
Wo ist denn der Punkt? Wo ist er denn?
Ich sehe ihn gerade. Ich habe mal damals von meiner Mathelehrerin Frau Veit erklärt bekommen, ein Punkt.
Frau Veit?
Kennt ihr alle beide. Das ist nicht ein kreisrunder Punkt auf der Tafel, sondern es ist ein X. Das ist ein Punkt. Aber egal, mathematisch müssen wir uns jetzt hier nicht auseinanderklamüsern. Die European League of Football, die ELF.
Unser Lieblingsthema, yeah.
Ich habe schon meinen Wutball in der Hand.
Ja, ich habe meinen auch. Ja, wir sind beide gut ausgestattet, wir haben beide Wutbälle, da können wir auch notfalls reinbeißen.
Das sieht aus wie meine Nasendusche, was ihr da habt, diese Apfelsinen, die man sich so in die Ohren,
Danke für diesen Hinweis.
Nur, stellt's euch mal vor.
Aber nur um zu sagen, es wird hier gleich emotional.
Es könnte emotional werden, deswegen habe ich euch auch nur eingeladen, nicht weil ihr Ahnung habt, weil sonst hätte ich den Commissioner der European League of Football eingeladen.
Das haben wir auch schon versucht. Wir hatten da einen sehr speziellen Kommentar zu erhalten.
Ich habe keine Zeit für Bullshit.
Mhm. Aber kommen wir auch später zu. Genau, also letztes Jahr, 2020, wurde laut Fachenzyklopädien im Internet diese Liga gegründet. Und sie startet wohl jetzt tatsächlich in ihre erste Spielzeit, so ungefähr heute in einem Monat, am 19. Juni. Die European League of Football hat 3 Länder vertreten, eines Kontinents von etwa 50 Ländern. Mit plus minus, ne? Und Deutschland, Polen und Spanien. Und in Spanien spielt man vermeintlich in oder um Barcelona herum und in Polen in Breslau und in Deutschland tatsächlich in sage und schreibe 6 Standorten. Da sind wir doch schon mal beim Problem. Die European League of Football ist gezwungenermaßen wegen 2 anderen Ländern, die da irgendwie mitmachen, aber eigentlich eine German League of Football.
Also da muss ich mal ganz kurz eine Lanze brechen, ich muss ja gerade einen Combo-Breaker machen. Die European Football League als Gedankenkonstrukt soll ja irgendwann mal wirklich eine europäische Liga sein mit bis zu, glaube ich, 24 oder 28 Teams.
24.
So angedacht. Was jetzt noch nicht so Erwähnung gefunden hat, ist, dass diese Liga gegründet worden ist, aber auch die Teams, die dort sind, sind ja keine Teams von irgendwelchen Vereinen, die jetzt einfach mal in dieser Liga spielen, sondern es sind ja auch wieder neue Clubs, die gegründet worden sind, als eigenständige Unternehmen, die jetzt komplett aus der, ja, Retortenclubs, möchte ich es mal sagen.
Also um da nochmal einzugreifen, es wurden erst Firmen gegründet, mit Sponsoren gesucht und als dieses Konstrukt dann gestanden hat, hat man daraufhin dann diesen Club gegründet und eine Footballmannschaft rum gebaut. Also es musste erst die Franchise gekauft werden, die Lizenz und dann wurde quasi das Team gegründet, wobei die Namen, soweit ich das mitbekommen habe, eben auch von der Liga vergeben worden ist und dann eben halt auch die Namen von der damaligen NFL Europe mit übernommen worden sind. Das war denen ganz wichtig.
Also zuerst wollte ich immer reden von der Red Bullisierung des Footballsports in Europa, aber soweit ich weiß, war Leipzig ja schon vorher ein Fußballverein, bevor Red Bull da eingestiegen als Investor und so könnte ich eher sagen, ist mehr so die McDonaldisierung oder Burger Kingisierung. Ja, da meldet sich einer, sagt so, ah, ich möchte hier ganz gerne mal einen Laden aufmachen, kriege ich von euch ein Go, kann ich einen Vertrag unterzeichnen? Jo, kannst du, Vertrag unterzeichnen. Gut, jetzt habe ich einen Vertrag, jetzt habe ich eine Franchise, kann jetzt den Laden irgendwo aufmachen und suche jetzt erstmal überhaupt mal Ressourcen, Personal und so weiter und so fort.
Irgendein Standort quasi.
Und Standort.
Ganz wichtig.
Mit Kaufkraft, mit Einwohnerzahl, die ein bisschen höher ist. Also jetzt, sag ich mal, eine Stadt von 10.000 Einwohnern wird sich da wahrscheinlich eher nicht bewerben.
Ja, so eine klassische Standardanalyse wäre ja eigentlich, wie die NFL das zum Beispiel macht, die haben ja auch Franchises ausgeschrieben, als sie mal eine Expansion hatten, 1998, glaube ich, oder 97 war das, mit Carolina. Da hat die NFL auch gesagt, wir wollen 2 neue Clubs aufmachen, dann können sich Leute drauf bewerben und haben dann ordentlich ein paar zig Millionen in die aus der Portokasse genommen, haben gesagt, okay, dann machen wir einen Club auf und dann haben sie sich überlegt, okay, wie wollen wir den nennen und so weiter und so fort und wo würde es sich halt lohnen. Ja, und so will auch die NFL Europe, Mensch, haha, die European Football League das eigentlich ja auch so machen. Das, was uns am Anfang schon so, sag ich mal, halbsauer aufgestoßen ist, ist eigentlich so die Zeitschiene. Du hast ja schon gesagt, November 2020 wurde langsam angefangen, diese Liga zu gründen. Also vor ein Dreivierteljahr. Und da gab es noch keine Clubs, da gab es noch keine Gespräche, da gab es noch keine Standorte.
Aber um um da vielleicht so ein bisschen auch, weil wir immer noch ein paar Fußballhörer haben, im Bereich American Football, vielleicht auch Eishockey würde ich jetzt mal auch sagen, ist dieses Franchise-System nicht ganz so verhasst wie im Fußball, wo man Angst hat, dass sozusagen Konzerne übernehmen. Das gibt dann eine ganz andere Kultur. Zumindest in die NFL besteht eigentlich auch nur aus, ich glaube, 32 Teams mit 32 Investoren, die quasi diese Liga bilden. Finde ich jetzt erstmal, wenn man eine Football-Liga gründet in Europa, per se nicht ganz so schlimm. Und wie seht ihr das?
Ist es ja auch nicht. Es ist nicht per se schlimm. Die Professionalisierung des Footballs ist so gesehen der nächste logische Schritt, der kommen muss. Was halt auf heftige Gegenwehr gestoßen ist, und das war einfach, lag in der Natur der Dinge. Jetzt versuchst du von 0 auf 100 eine neue Liga aufzubauen mit, du hast es ja selber gesagt, 6 Teams in Deutschland. Und dann musst du dir erstmal die Frage stellen, wo sollen die ganzen Spieler herkommen? Die wachsen ja nicht auf den Bäumen.
Da kommen wir gleich dazu. Wir sind ja noch so ein bisschen bei dem Punkt, was ist denn überhaupt die ELF?
Achso, die ELF ist halt eine Liga, so wie die Premier League oder sowas im Fußball. Und die vergibt eben Lizenzen, die sich dann ein Unternehmen kaufen kann und dann ein Footballteam gründen kann.
Was hat man denn am Anfang gedacht, wie viele Teams da wohl mitmachen? Wurde da irgendeine Zahl an Standorten kommuniziert?
Nein, also es war relativ früh klar, dass es 8 Teams werden sollen. Und dass eins aus Spanien und eins aus Polen kam, das war wohl relativ früh klar. Nur in Deutschland gab es...
Warum gerade da?
Polen war sowieso, also die waren ziemlich offen. Die konnten im Gegensatz zu den anderen Teams, konnten die schon ein bereits bestehendes Team nehmen, was gesagt hat, wir möchten komplett in die ELF wechseln. Das sind die Panther. Die haben ja dort in der höchsten Liga in Polen gespielt und international auch schon gespielt. Und die haben einfach gesagt, okay, so wie wir sind, möchten wir da mitmachen. Das war dann relativ einfach. In Spanien ist man auch relativ footballbegeistert. Die waren da auch relativ fix mit dabei. Und in Deutschland gab es halt ein paar Namen. Da gab es dann nochmal so ein paar Verwirbelungen, wer dann mitmacht und wer nicht. Aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen später.
Ja, dazu muss man sagen, dass, sag ich mal, die Reihenfolge haben wir schon gemerkt, ne? Also in Breslau, die Roslav Panthers sind ein Vereinsteam, was aus einer Struktur kommt, die wirtschaftlich stark ist. Auch mit einem guten Stadion, gefolgt hat von den Spaniern, die in Barcelona oder bei Barcelona das Ganze, sag ich mal, frühzeitig schon angefangen haben aufzubauen. Und nachher werden wir auch merken, diese Zeitschiene ist sehr, sehr, sehr knapp und da ist ganz viel, sag ich mal, ich möchte sagen mal Hektik dabei. Und Hektik ist immer Feind der Qualität, ja.
Das weiß man bei jedem Startup, was ganz schnell auf den Standard kommen möchte von etablierten Firmen, die Jahrzehnte am Markt sind und dann mit weniger Geld und meistens auch weniger Gehalt.
Genau, warum das so ein Problem wird, werden wir dann
die
auch
gleiche Qualität. Sprechen. Ja. Aber das klingt ja fast so, zumindest bei den Polen und bei den Spaniern, die haben ja nur darauf gewartet, dass da irgendwer irgendwann mal eine europäische Football-Liga gründet. Oder irre ich mich da?
Naja, im Prinzip hat der Initiator dieser Liga, Patrick Izume, schon frühzeitig die Idee gehabt. Also die Idee spukt ja schon dann seit 3 Jahren durch die Gegend und hat ja dann mit dem ehemaligen ProSieben-Chef einen Zuhörer gefunden, der dieser Idee auch sehr offen gegenüberstand, weil man damit eben halt auch potenziell Geld verdienen kann. Und dann werden die halt innerhalb ihrer Möglichkeiten, die sie ja da medial hatten, die Fühler ausgestreckt haben und das so langsam halt vorbereitet haben. Also das kommt ja nicht aus dem Luftleerenraum.
Ja, da muss man auch sagen, ProSieben hatte jetzt, glaube ich, beim letzten Super Bowl um 3 Uhr morgens 1,8 oder 1,9 Millionen Zuschauer gehabt. Zu einer Stunde, wo die meisten eigentlich dann schön im Bett liegen und einfach schlafen. Und der Super Bowl um 3 Uhr morgens, wir reden von 3 Uhr morgens am Montag. Da müssen eigentlich die meisten Leute arbeiten. Und wenn ich das als Investor sehe, würde ich mir auch sagen, Mensch, das sind 1,9 Millionen Menschen, die montags früh noch Fernsehen gucken, um ein Spiel zu gucken. Das ist doch mal Potenzial. Wie viele könnte ich denn noch erreichen, wenn hier Football gespielt wird? Also da kann ich das aus Investorensicht sehr, sehr gut verstehen, dass man sagt, hey, da habe ich Potenzial.
In Polen, habt ihr ja gesagt, ist ein Verein, der schon existiert. Der muss ja dann auch komplett als Verein abgemeldet werden und dann sozusagen zu dieser Franchise gemacht werden.
Das hängt dann immer von den lokalen Gegebenheiten an. Jedes Land in Europa hat ja hat ein eigenes Sportrecht. Und wir können, sag ich mal, nur mit unserer Erfahrung aus dem Football, ich nenne es jetzt mal Footballrecht Deutschland reden. Wie das in Polen organisiert ist, da scheitern meine Sprachkenntnisse wirklich.
Obwohl du einen Bezug zu Polen hast.
Obwohl ich einen Bezug zu Polen habe, ne, aber so eine Satzung ist was ganz anderes zu lesen, ja. Also die normale Unterhaltung ist was ganz anderes.
Okay. Ihr habt ja gerade, oder Käthe, du hast ja gerade schon gesagt, du hast einen Namen fallen lassen, Patrick Esume, ein Mann, der sich selber den Spitznamen Coach gibt. Mhm. Kommen wir zu dem Punkt, wer ist denn überhaupt die ELF und wer hat sie erfunden? Patrick Esume ist ein ehemaliger Footballspieler, den ich, als ich in seiner Biografie geschaut habe, auch mal live habe spielen sehen, nämlich bei seiner ersten Footballmeisterschaft in Deutschland für die Hamburg Blue Devils 1996 in Hamburg gegen Düsseldorf, gegen die schon wieder Panther. Es gibt immer ganz viele Panther beim Football, auch interessant.
Ja.
Und da sehen auch die Logos immer relativ gleich aus. Aber das ist auch ein anderes Thema später. Und wie, was ist der Typ für das deutsche Football für eine Figur? Also wie würdet ihr das einem Nicht-Football-Fan erklären, was Patrick Esume für ein Typ ist fürs Football und warum der so wichtig ist?
Naja, also der Patrick Esume hat ja eine ordentliche Trainerkarriere hingelegt. Das muss man ja mal so festhalten. Ne? Der war deutscher Meister gewesen als Trainer, war dann auch in diesem NFL Europe National Programm, war als Trainer bei den Hamburgern gewesen, bei den Sea Devils. Die haben ja dann auch einen Titel gewonnen. Und dann war er im Zuge dessen bei einem Programm mit dabei, wo er rüber in die Staaten konnte und als sogenannter Walk-on-Coach sich das Ganze angucken, Hütchen aufstellen und den Trainern über die Schulter gucken konnte.
War er der erste Deutsche, der das gemacht hat?
Nein.
Er ist im Prinzip von den besten deutschen Coaches der bekannteste.
Ja. Und er war National Coach, also Nationaltrainer der französischen Nationalmannschaft gewesen. Da hat er auch einen soliden Job gemacht. Also als Trainer hat er schon eine Karriere hingelegt, auf jeden Fall. Und deswegen wurde er als Kommentator beziehungsweise als TV-Experte dann halt bei RAN NFL mit dazugeholt. Und da der Bursche ja auch relativ charismatisch ist, hat er dort eben auch einen großen Zuspruch erfahren und eben auch eine Fangemeinde aufgebaut.
War der euch früher sympathisch?
Was heißt sympathisch? Ich kenne ihn nicht.
Also von seinem Auftreten. Also wenn ich jetzt Oliver Pocher im Fernsehen sehe, den kenne ich auch nicht privat. Ich würde sagen, der ist mir nicht sympathisch. So. Also wenn ich so einen Typen sehe.
Also wenn man mal vergleicht Kommentatoren im Fußball und jetzt die Geschichte bei RAN, hat die Geschichte bei RAN natürlich so einen gewissen Witz. Ne? Es ist frisch, da kommen lockere Sprüche. Mag nicht jeder. Es gibt auch Leute, die möchten eine seriöse Berichterstattung und eine Begleitung zum Spiel haben. Das ist, aber was sie halt machen, sie versuchen Leute da für sich zu gewinnen, die jetzt noch nicht so viel Ahnung von Football haben, ne? die da regeltechnisch noch nicht so weit sind, um das Spiel komplett zu verstehen. Die wollen sie dann halt abholen und das ein bisschen auflockern und das scheint ja ganz gut zu klappen. Die Zahlen sprechen für sich.
Ja, sie machen das im Prinzip das, was in Amerika seit Jahrzehnten gang und gäbe ist, Entertainment neben dem Spiel über das Spiel. Ich kann mich an Szenen erinnern, da haben dann einfach mal die Kommentatoren beim Spiel in der Pause einfach mal Spielzüge nachgespielt im Anzug, im Business Dress. Das sind natürlich dann auch alles ehemalige Spieler gewesen und die haben sich immer gegenseitig hart auf die Schippe genommen. Und das ist halt dieser Entertainment-Faktor. Und das hat RAN NFL, sag ich mal, ein bisschen aufgefrischt, auf deutsche Verhältnisse umgemünzt. Und dann auch mit, sag ich mal, charismatischen Leuten inzwischen versehen und auch mit Leuten, die auch von Football eine Ahnung haben. Also so gesehen hat RAN NFL zumindest, was das Football-Publikum angeht, beziehungsweise das Entertainment angeht, das Ganze ein Stück weitergebracht. Ich kann mich ansonsten an Football Spiele erinnern, die im Fernsehen übertragen worden sind, da wo ein Boris Becker oder ein Kommentator war. Boris Becker ist ein guter Tennisspieler gewesen. Aber von Football hatte er zumindest damals nicht so große Ahnung gehabt. Und haben dann auch andere Leute, die zumindest in Sport in Deutschland bekannt sind, dann auch immer dann als Kommentator da gesessen. Und du hast dich dann gefragt, als jemand, der Football kennt, warum zur Hölle erzählt der mir jetzt da etwas, das überhaupt nicht stimmt?
Also ich höre jetzt mal raus, dass Hand aufs Herz euch eigentlich die Aufmachung, wie RAN NFL Football präsentiert, euch zusagt. Und ihr gerne auch einschaltet.
Nee. Also ich bin mittlerweile nicht mehr so ein Fan von RAN, weil das, wie gesagt, das Level, was sie fahren, ist halt für Leute, die so gesehen keine Ahnung von Football haben. Für Leute, die fortgeschritten sind, wird es dann irgendwann langweilig, weil sie halt immer dasselbe erzählen. Ne? Es ist halt immer ein Einsteiger-Level. Und wie gesagt, nicht jedem gefällt, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese humoristischen Einlagen.
Aber das ist doch eigentlich, gerade wenn man Leute dafür begeistern will, gleich auf die super professionelle Schiene zu gehen, vielleicht gar nicht der richtige Weg. Vielleicht ist dann auf
absolut
Dauer
richtig,
doch besser.
Absolut richtig. Für Einsteiger ist es eine gute Sache. Ne?
Ja, auch für die Sportart. Ne? Also,
ja,
also
ja, es wenn, ist Popcorn-Football. Ja, also, du kannst doch bei Popcorn essen, dir einen lockeren Witz anhören und schaust dir Football im Prinzip so an. Ich hatte mal eine wissenschaftliche Arbeit mal gelesen darüber, was der große Unterschied ist zwischen amerikanischen Sportarten und deutschen Sportarten. Amerikanische Sportarten sind durch viele Unterbrechungen geprägt. Das heißt, du kannst während des Spiels mal locker ein Spare-Rib essen oder mal kurz auf die Toilette gehen. Fußball machst, ne, und gehst mal kurz auf Toilette während eines Fußballspiels, Champions League oder sowas, ja, da kannst du so schnell sein, wie du willst. Du kannst unter Umständen auf dem Pott die entscheidende Sekunde verpassen, die das Spiel entschieden hat.
Ist das ein Grund, warum in Deutschland so viele Fernseher auf Toiletten sind? Sind sie überhaupt?
Nee, das können wir nicht beurteilen. Das ist nicht
unser Deswegen gucken wir lieber Football, weil da wissen wir ganz genau, okay, das Spiel unterbrochen und wir können mal ganz kurz.
Jetzt müsst ihr mir aber mal erklären, wie es ein Football-Trainer, der dann zum Experten wird, schafft, eine Football-Liga zu gründen. Wie macht man das?
Naja, du suchst jemanden, der Kohle hat und Ahnung hat, wie man sowas aufzieht.
Ja, und wen hat er gefunden?
Naja, mit Herrn Karajic, der Chef bei ProSieben bzw. RAN war und Ahnung hat, wie man irgendwo Leute anspricht und Geld in Bewegung setzt. Den hat er gefunden.
Also eigentlich der Klassiker. Finde Leute mit Geld oder finde Leute, die Leute finden können mit Geld. Und finde davon viele.
Gerade auch, wenn man mit Geld hantiert man oft auch mit Leuten, die so ein bisschen komisch sind. Ist das beim Football auch so? Also dass man sagt, so Mensch, die Leute, von denen man jetzt hört, die diese Liga mitstarten, die haben irgendwie, irgendwas stimmt da nicht. Ist das da auch so?
Also wir haben schon ein paar lustige Storys erlebt. Wir haben Vereine erlebt, wo Vorstände, sag ich mal, immer drauf geschielt haben, dass möglichst nur ein Sponsor kommt mit möglichst viel Geld. Und es ist immer ziemlich blöd, wenn du dann auf so ein Mäzenentum angewiesen bist und der Mäzen dann irgendwie über Nacht dann irgendwie gar keine Lust mehr hat. Ja, oder das Konstrukt sich irgendwie, sag ich mal, in Luft auflöst. Wir hatten in Köln eine Mannschaft gehabt, die hatte einen Hauptsponsor gehabt, der mit Gold gehandelt hat oder handeln sollte, wohlgemerkt. Und dann hat sich bei einer Razzia herausgestellt, die paar Tonnen Gold, die in Dahlem lagen, waren dann doch nur mit Folie überzogen. Und so hatte der Verein auf einmal ganz wenig Geld auf einmal. Und auch, glaube ich, Vorstandsmitglieder weniger, weil die erstmal in Untersuchungshaft saßen.
Aber es hatte jetzt nichts mit der EHF zu tun.
Ja, ich hoffe.
Also bei der ERF sind nur aufrichtige Männer und Frauen am Werk mit blütendreiner Weste.
Ja, dazu
also
können
so ein bisschen, ich suche so ein bisschen nach Gossip, ich suche so ein bisschen nach Skandalen.
Das ist nicht unser Thema. Also dazu, zu den Leuten, die da Geld geben möchten, können wir halt einmal nichts sagen. Wir kennen die Leute nicht.
Aber ich es ist halt nur beachtlich, dass in so kurzer Zeit, ich meine, wir reden jetzt von einem halben Jahr, wenn überhaupt, da ganz viel Geld in ein System reingeschleudert wird und man sich dann so im Laufe der Monate fragt, wenn man sich so anschaut, was so nach außen getragen wurde, wofür eigentlich? Wofür wird eigentlich so viel Geld ausgegeben?
Für den Qualitätsanspruch der Liga kommen wir bestimmt auch noch.
Oh, natürlich, das machen wir noch. Aber jetzt nochmal, wer ist sozusagen dahinter, hinter dieser Liga? Also wir hatten jetzt schon Patrick Izume und ihr habt dann von einem Geldgeber gesprochen. Ich habe jetzt hier stehen, es gibt einen CEO, der heißt Selko Karajca.
Ja genau, und den hatte ich ja schon erwähnt.
Genau, und Selko Karajca ist auch über ein paar Ecken auch mit dem Fußball verbandelt.
Genau, also als, mit dem Sportverein aus Lichtenberg.
Lichterfelde.
Ja, Lichterfelde, genau, entschuldigen.
Ja, der Viktoria, die jetzt in die dritte Liga aufgestiegen ist, von der vierten in die dritte Liga mit 11 Siegen in 11 Spielen.
Beim MMA-Fighting ist er wohl auch irgendwie mit dabei und beim Boxing, da hat er auch seine Finger mit drin. Also er und sein Bruder, die wissen schon, wie man Sport vermarkten kann und wie man damit Geld verdienen kann. Also da haben sie schon Erfahrungen gesammelt.
Oder zumindest Investoren finden kann oder da investiert. Ja.
Also ist jetzt natürlich nur eine Erfahrung, die ich jetzt so mit dem deutschen Boxen zum Beispiel gemacht habe, dass da auch komische Typen sozusagen immer um den Ring herum sitzen. Das kann wahrscheinlich hier alles nur irgendwie, ja, Vorurteil sein.
Das ist dann Spekulation, ne? Da kann man, ja. Also da möchten wir uns nicht zu sehr auf dünnes Eis wagen. Nicht, dass darum also können komische Typen vor der Tür stehen.
Ich sag mal so, ich persönlich sehe nur die zeitliche Brisanz, wie viel Geld da reingesteckt wird. Und dann fragt man sich natürlich, wo kriegt man so schnell viel Geld her?
Aber Selko Karajca war auch früher bei Pro7 Sat.1.
Sag ich doch, du hörst mir nicht zu.
Doch, hab ich. Aber ich wiederhole das nochmal. Er war genauso wie Patrick Izume bei Pro7 Sat.1. Wo wird das jetzt eigentlich alles übertragen?
Na, dreimal darfst du raten.
DAZN, nein. Also das sind sozusagen die zwei prominenten Köpfe dahinter. Aber es gibt ja auch eben diese Clubs. Was könnt ihr da sagen? Also wer spielt da mit?
Da fängt das dann halt schon an. Ne? Also
ich überlasse euch jetzt mal das Feld. Ich lehne mich mal zurück und höre mal zu, was man da so
okay,
sagen
Carsten,
kann.
Okay, Carsten, bist du bereit? Also, oh ja. Eine der ersten Aussagen war halt gewesen, dass man ja nicht die NFL Europe kopieren wollte. Ne? Man wollte was Eigenständiges machen. Aber dann ist denen halt aufgefallen, Mensch, mit den alten Teamnamen der NFL Europe, ne, also mit Frankfurt Galaxy, mit den Barcelona Dragons, mit Berlin Thunder etc. etc., kann man wieder die Leute reaktivieren, die es damals geschaut haben. Damit hätte man schon mal eine gesunde Grundlage an Fans. Also versuchen wir, diese Namen halt wieder zu reaktivieren. Ne? Und so wurde dann halt auch eben wieder dieser Spruch einkassiert, wir wollen die NFL Europe nicht kopieren.
Ja, und zudem muss man jetzt auch natürlich sagen, was diese Liga halt ganz, ganz gut kann, ist, die verkaufen jeden kleinen, ich nenne es jetzt mal Furz, als Parfüm. Ja, die haben dann auch angefangen und haben gesagt, wir arbeiten mit der NFL zusammen, der Profiliga in Amerika. Und dann stellt sich mal raus, dass die Zusammenarbeit nur darin besteht, dass sie den Gattungsbegriff, zum Beispiel Thunder, den kannst du nicht als Patent anmelden in Deutschland. Das ist ein Gattungsbegriff.
Donner. In Verbindung mit dem Logo.
Nur in Verbindung mit dem Logo und dreimal raten, was die NFL nicht genehmigt hat, die Verwendung des Logos. Ja, und so fangen sie dann an zu sagen, ja, wir arbeiten mit der NFL zusammen. Dann verkünden sie wir arbeiten mit Wilson zusammen. Wilson ist der größte Football-Hersteller der Welt.
Auch andere Bälle und also im Tennis sind sie auch ganz groß. Aber
genau. Und das ist auch wieder eine große Zusammenarbeit. Und es ist immer, wenn du irgendwo liest, ja, wir arbeiten mit denen und denen zusammen, dann stellt sich nur raus, ja, die haben mit denen geredet und haben einfach nur was bei denen gekauft und das war's. Das ist so erstmal so, was sich über die ganzen Monate so hinwegzieht. Und bei manchen Leuten, wir hatten es jetzt auch gehabt, da hatte sich von Frankfurt Galaxy, die Betreibergesellschaft, der Hauptanteilseigner, versucht, anwaltlich dagegen zu wehren, dass eine Football-Zeitung oder Internet-Journalie die Namen nennt von den Betreibern. Von den Anteilseignern, die übrigens öffentlich einsehbar sind im Handelsregister. Ist natürlich knallend gescheitert. Aber das sind komische Geschäftsgebaren, die da manchmal momentan so auftuchen, wo man sich sagt, so, ich krieg da ein bisschen schlechtes Bauchgefühl bei.
Also meine Frage, die ich jetzt hier stehen habe, sind das Profis, die da spielen? war eigentlich auf die Spieler gemünzt, aber ich frage mich jetzt natürlich gerade, sind das Profis, die da in den Sport einsteigen?
Also vieles wirkt sehr unprofessionell, die Herangehensweisen.
Übers Knie gebrochen.
Ja, also man weiß gar nicht genau, wo man überall anfangen soll. Also von Verwendung von Namen und Logos bis Verhandlungen mit Teams, die gescheitert sind, wo Teams einfach, also Vereine den Bach runtergegangen sind. Das kann man vielleicht auch gleich nochmal äußern.
Lass uns das ganz kurz nehmen. Ihr beide sitzt ja in Berlin. Wir haben jetzt Berlin Thunder. So als Beispiel, wir hatten Berlin Thunder gehabt als Betriebsgesellschaft in Gründung. Ja, also der Franchise-Nehmer wollte sich gründen und wollte die Verträge unterzeichnen. Und dann stellte sich irgendwann, wann war das? Im März, glaube ich, heraus.
Ja, Ende März.
Ja. Ende März war das, dass die Verträge, so wie sie vorab verhandelt waren, von Franchise-Geber, von der Liga, nicht mehr so angeboten werden. Und dann waren die Verhandlungen gescheitert. Und ich glaube, ein paar Stunden später war eine neue Betreibergesellschaft gefunden.
Ja, wer war denn der eigentliche Franchise-Nehmer, der es machen wollte?
Genau, das war ja dann auch so ein bisschen heikel. Also letztendlich hatte man irgendwie versucht, glaube ich, weiß jetzt nicht genau, ob das stimmt, aber dass man die Adler mit ins Boot holt als Farming-Verein, wo man halt die Leute halt rekrutieren kann. Und der Vorstand Roman Motzgruss, der eben auch im Kommentatorenteam von RAN NFL ist, der ist ja denn von seinem Posten, Vorstandsposten von Adler zurückgetreten, damit er dann halt keinen Ärger mit dem deutschen Footballverband bekommt. Ist da zurückgetreten, hat Sponsoren gesucht, die hat er auch gefunden und dann ist man halt in Verhandlungen getreten mit der ELF und hat dann eine ganze Zeit lang nichts mehr gehört und dann wurde von Roman Motzgos dann gesagt, pass auf, Leute, Berlin Thunder wird es nicht geben. Die Verhandlungen sind gescheitert, wird kein Berliner Team geben. Und drei Stunden später gab es dann von
drei Stunden später gab es dann von
dem Coach Esume dann die offizielle Meldung: Hey, Thunder wird es geben, wir haben eine neue Betreibergesellschaft, alles schön, Berlin Thunder geht an den Start. Und dann fragt also man
das. Es klang wirklich so, als ob die aus den Verhandlungen rausgegangen sind, gesagt haben, scheiße, wir haben keinen, gingen mal kurz zur Dönerbude, wollten sich Gemüsedöner am Mehringdamm holen und dann stand da ein Investor rum und hat gesagt, rein zufällig, oh, ich hab Bock.
Rein zufällig, ja.
Also, wo steht die Bude? Da möchte ich hin. Also, ich möchte mir ein Auto kaufen. Möchtest du Investor von meinem Auto werden? Ich glaube, Ich gehe mal zum Pommes.
Und das war ja quasi so ein schicksalhafter Tag, weil an dem Tag gab es dann noch mehr Meldungen.
Lass mal Berlin Thunder bleiben. Also es gibt ja da auch Leute, jetzt ist, glaube ich, ein Konsortium aus 4 Investoren.
Da ist auch ein Ex-Fußballprofi von Hertha dabei.
Marco Rehmer, auch von Union und so. Aber auch unter anderem rein zufällig irgendein Typ, ja, draußen rennen lauter ProSieben Sat.1 Leute rum in der Stadt. Rein zufällig auch einer, der früher bei ProSieben Sat.1 war.
Genau. Und
rein zufällig.
Wir haben ja vorhin den Sportclub, den Sportverein in, was war das, Lichterfelde? Genannt.
Victoria Berlin, ja.
Victoria Berlin, die haben ja bis jetzt in diesem alten Stadion da im Lichterfelde gespielt. Und jetzt rate mal, wo Berlin Thunder spielen soll.
Ich weiß, dass es nicht die alte Försterei werden soll, weil das Stadion irgendwie, der Rasen irgendwie zu klein ist oder so.
Ja, und auch nicht das Olympiastadion.
Da bleibt nicht mehr viel übrig. Könnte es das Stadion Lichterfelde sein?
Ich glaube, da könntest du recht haben.
Ja, genau. Und das ist ja eine der Sachen, die uns an der Elf ein bisschen, sag ich mal, hart nervt, ist, dass sie, sag ich mal, ordentlich auf die Kacke hauen, wollen total professionell sein und versuchen bei den Fans Erwartungen zu wecken, dass da NFL-ähnlicher Football stattfindet, ja. Mit entsprechenden Bildern, mit entsprechenden Establishments und dann guckst du das Stadion Lichterfelde an und denkst dir so, ja, ist schön, aber ein Riesenstadion ist es nicht.
Also ich sehe schon, mein Gesprächsablauf kann ich hier...
Du kannst in die Tonne kloppen.
Auf jeden Fall, weil wir drehen uns oft im Kreis wahrscheinlich. Ich habe nämlich vorhin mal auf unserem Twitter-Kanal so ein paar Stadien, wo NF... Quatsch.
Mein Liebling ist Stadion Hohe Luft.
ELF. Wobei, die haben eine schöne Tribüne. Sieht ja noch irgendwie toll aus, angestrichen. Aber es gab da so andere Sportplätze in Köln. Das sah eher aus wie... Bezirkssportanlagen, wo auf Tatanplätzen gefühlt gespielt wird. Herausragend natürlich in das Olympiastadion in Breslau. Da wird gespielt in Barcelona. Sondern im Stadi Municipal de
Gesundheit.
Reus, genau. Deswegen fährt er wahrscheinlich auch nicht zur Nationalmannschaft jetzt bei der EM.
Ja, und das ist ja eins der ersten Punkte, die uns ein bisschen, sag ich mal, nachdenklich gestimmt haben bei der Elf, dass da die Locations ein bisschen seltsam sind. Okay, Barcelona haut's raus. Ich meine, Kälte, wie weit ist Reus von Barcelona entfernt?
Ich glaube, es waren ungefähr 100 Kilometer oder sowas.
Also quasi nebenan.
Fährt ein Auto hin.
Ja. Ein Auto hin.
Ich sag mal so, für Corona-Zeiten machen diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, nur Stadien, machen die ja schon irgendwo finanziell Sinn. Ne?
In Stuttgart spielt man ja auch, ne? Ja. Im Stadion des Stuttgarter Kickers, im Gazi-Stadion. Oder Arena in Berlin gibt es noch kein Stadion. Das ist zumindest auf der Webseite, wenn man jetzt sieht, nächsten Monat geht's los. Endlich. Ja. Berlin Thunder spielt. Und dann gehst du auf Stadion und siehst so,
Wo jetzt genau?
Wo?
Ja, das macht das Ticket kaufen auch ein kleines bisschen schwieriger.
Und in Leipzig spielt man im Stadion von Chemie Leipzig.
Ja, genau.
In Frankfurt spielt man im Stadion vom FSV Frankfurt in der 5. Liga.
Hamburg. Und Leipzig ist gerade ein schönes Beispiel, um mal das Chaos bei der Elf mal zu erklären. Es wurde nämlich verkündet, nachdem, glaube ich, Ingolstadt.
Ja. Ingolstadt und Niedersachsen.
Und Niedersachsen, das Team in Niedersachsen hat einen tollen Namen gehabt anfangs. German Knights Niedersachsen 1367. German Knights Niedersachsen 1367. Den Namen, da musste echt, weiß nicht, die haben mit denen ausgeskribbelt. Auf jeden Fall, die Gott sei Dank haben den Sack zugemacht, haben gesagt, uns gibt's nicht. Und dann haben sie aus dem Hut gezaubert, die Leipzig Kings. Und dreimal raten, wie viele Leute in Leipzig Bescheid wussten, dass es jetzt dort ein Profi-Football-Team geben wird.
Was ja auch ganz schön ist, also wahrscheinlich wenig, aber ihr habt ja auch historisch sozusagen mal auch in die Annalen der jeweiligen Orte geguckt und bei Leipzig Kings.
Es gibt keinen Bezug. Es gibt keinerlei Bezug. Und in Leipzig wusste keiner zu dem Zeitpunkt Bescheid, dass es dort ein Profi-Team geben wird.
Ja. Aber um nochmal kurz auf die Stadionsituation einzugehen, jetzt haben wir ja so Bilder im Kopf von Stadion Hohe Luft, vom Stadion Lichterfelde. Wir wissen ungefähr, wie dieses Gazi-Stadion aussieht und jetzt guckst du auf die Internetseiten und guckst du die Ticketpreise an. Ich weiß nicht, Martin, was würdest du im Fußballstadion dafür Ticketpreise auf den Tisch legen?
Kommt auf die Liga an. Sitzplatz, Stehplatz ist ja auch die Frage, ne? Aber
machen wir mal einen vernünftigen Sitzplatz.
Ein vernünftiger Sitzplatz, okay. Also ich stehe ja natürlich am liebsten beim Fußball, aber wenn ich sitze, ich sag mal, gute Sicht, erste Liga, 30 bis 50 Euro.
So, und da reden wir von wie viel Zuschauern im Stadion? 20?
Ja.
Vor den richtigen Stadien. Aber wenn du jetzt mal so Regionalliga sagen würdest, was bezahlst du in der Regionalliga?
Also ich wäre jetzt bereit, so 10, 15 Euro zu zahlen für die Regionalliga. Also
so kann man es vergleichen, weil Regionalliga-Fußball könnte man mit erster Bundesliga-Football vergleichen.
Wenn du sagst 40 bis 50 Euro, dann reden wir ja von richtigen Fußballstadien, ne? Die man halt auch aus dem Fernsehen kennt. So, und wenn wir jetzt aber von Stadion Hohe Luft sprechen, da will die ELF sage und schreibe 44 Euro für einen Sitzplatz haben. 44 Euro.
Hat das was mit Corona zu tun, dass da nur 5 Leute rein dürfen und man irgendwie die Ticketpreise wieder zurückhaben will?
Die Vermutung liegt nahe.
Man muss aber dann auch mal den Quervergleich machen zur ersten Bundesliga-Football. Da kommst du teilweise für 10 Euro rein.
Also ich erinnere mich an ein Fußball-DFB-Pokalspiel Berliner AK gegen Mainz 05. Da habe ich mir damals für satte auf der Haupttribüne im Poststadion für satte 20 Euro einen Eintritt im VIP-Bereich geleistet. Und da kamen dann nette türkische Damen und haben mich dann im Spiel regelmäßig mit Tee versorgt.
Das ist nett.
Ja. Genau, aber da 20 Euro DFB-Pokal, erste Runde Bundesligas kommt.
So, und
20 Euro.
Und wenn du im Stadion Hohe Luft einen VIP-Platz haben willst, VIP-Platz im Stadion Hohe Luft, ich weiß nicht, wo der da sein soll.
Unterm Dach.
100, 175 Euro.
Ja, der Teil vom Dach, der dicht ist.
175 Euro.
175 Euro.
Für die ganze Familie?
Nein,
pro Nase. Inklusive Essen. VIP-Bereich mit Fischstäbchen im Backstage oder so.
Gut, dass du sagst mit VIP-Bereich. Kate und ich haben uns mal den Spaß gegönnt und haben uns dann, sag ich mal, als heterosexuelles Pärchen heterosexuelles Männerpärchen.
Und wir haben uns einen Sohn geklont, ja.
Genau. Und haben das einfach mal durchgespielt, was uns der ganze Spaß kosten würde, würden wir jetzt in Hamburg zum Beispiel wohnen.
Casey, wir lieben dich.
Casey, du bist der Beste.
Wie heißt euer Kind?
Casey.
Ja, wir haben es einfach gemacht, ne? Kälte Carsten.
Ist er geklont.
Ist er geklont, ne?
Das klingt fast wie so ein Sänger von so einer Boyband. Und Casey ist mein Favorit, der ist so süß.
Ja, auf jeden Fall haben wir uns gedacht, so, wir gehen mal fiktiv durch, was wir als Hardcore-Fans denn, uns so gönnen könnten, weil T-Shirts
Trikot.
Und so. Haben
Pullover
sie noch nicht, aber Pullover.
Wie? Die haben keine Trikots?
Nee, haben sie noch nicht.
Okay.
Aber so ein Fan-Pullover kostet ja auch dann, sag ich mal, läppische 70 Euro.
70? Okay, aber die werden von Nike produziert?
Nein,
oder?
Nein, das sind Standardpullover vom T-Shirt-Drucker um die Ecke.
Sagt
zumindest sehen die so aus.
Sagt dir die Marke B und C was?
Ich kenne nur P und C.
Da B und C, das Smoking ist so ein, eigentlich so eine Firma, die stellt Textilien her, die du dann halt irgendwie als Handwerker benutzt oder sowas. Ne? Also einfach so Zeug, was du bedrucken kannst. Ne? Keine hohe Qualität, Standard. Da kriegst du den Pullover im Einkaufspreis bei, lass mich lügen.
Ich glaube 12, 13 Euro war das.
12, 13 Euro. Klatschst einen Druck drauf, müsste der normalerweise 15 Euro kosten. Und genau diese Pullover, die du in jedem Druck Laden kriegst. Also es gibt ja so Textildruckgeschäfte, die bieten sowas an. Genau so ein Pullover, den du in jedem Textildruckladen kriegst, wollen die 70 Euro haben.
Habt ihr schon so einen Pulli jetzt mal von denen in der Hand gehabt, dass ihr was über die Druckqualität sagen könnt von dir?
Nein, aber
was anderes was sagen.
Wir haben ein Foto, ein Live, naja, was heißt Live-Foto? Also es gab dann ein Foto von Cappy, was ein Kunde gekauft hatte, der hatte das dann mal gepostet und es sah grausam aus.
Also es sah aus, wie als wenn jemand einen Elbkutter gefunden hat, irgendwo eine Elbe, ganz versteckt und irgendwo im Motorraum sagt seit 30 Jahren ein Cappy.
Also sowas willst du nicht mal zum Malern anziehen. Ne? Also ich sehe, du hast jetzt gerade so ein schönes New Era 950 Cap auf. Sowas ist es nicht.
Also für die, die nicht Cappys richtig. Nicht so viel am Hut haben, also Cappys kennt ja so mit einem Schirm vorne, ne? Und oben rum ist so halt so Stoff rum, so als Kappe kann man das nennen.
Und
also,
hat eine gewisse Form.
Und hat halt eine gewisse Form, aber das Ding ist eine.
Die Form ist ganz wichtig.
Ja. Aber das also war ein Lappen.
Ja, ein Lappen, also ein Schirm mit einem Lappen dran. Ne? Und der Stick war auch noch schief.
Naja.
Ich tippe darauf, dass es einfach erstmal billig sein sollte, oder?
Ja, klar, es kostet ja nur 30 Euro, das Cappy.
Ja.
Okay, und der Pulli 70 für so, ich suche mir mein Motiv aus und lasse das im Internet irgendwo drucken.
Ja, da bist du 30 Euro los beim normalen T-Shirt-Drucker. Ne?
Im Internet und drucken ist eigentlich auch ein gutes Stichwort.
Ja, und weil es waren wirklich die ganzen Stock-Images, die beim, ich meine jetzt keine Werbung machen für irgendwelche T-Shirt-Drucker, so T-Shirt-Drucker.de irgendwo, ne? Dann hast du ja dann immer so ein Bild von Pullover und dann kannst du mit so einem Overlay im Internet dann eine Grafik raufschieben, gucken, wie es aussieht. Und es war genau dieser Pullover und wie zu erwarten war, war es auch genau das Produkt selber. Ja. Aber Kate und ich haben uns dann mal gedacht, so wisst ihr was, gönnen wir uns mal das Komplettpaket? Als
genau, ihr seid ja als Paar noch unterwegs.
Wir sind als
genau.
Paar unterwegs und
als Familie.
Als Familie und haben uns gedacht, weißt du was, dann kriegt jeder von uns zwei Pullover und zwei T-Shirts, ne? Einmal von der Liga ein Pullover und einmal vom Verein des Vertrauens. Und dann nehmen wir auch dieses Gesamtpaket in Anspruch und gucken alle Heimspiele in Hamburg. Ja, weil Hamburg war ein schönes Beispiel, um das mal durchzurechnen.
Und machen einen Trip nach Barcelona.
Und machen einen Trip nach Barcelona, den die Liga auch anbietet.
Danke für den Ohrwurm. Danke für den Ohrwurm.
Dankeschön.
Bitteschön. Machen einen Trip nach Barcelona und einen Trip zum Endspiel in
Düsseldorf.
Düsseldorf, genau. In Dingskirchen, Düsseldorf, wo ich wohne. Und dann sind wir dann zu dritt auf sage und schreibe auf eine Gesamtbelastung gekommen für die paar Spiele, die es sind. Ich glaube, 8 sind das insgesamt. Von, ja, Martin, was würdest du sagen, wenn du mal so ein richtiger Hardcore-Fan bist, wo du sagst so...
Und ich reise hinterher oder nur die Heimspiele?
Also du guckst Heimspiele und guckst ein Spiel in Barcelona mit Übernachtung. Und Flug einmal Flug. In Düsseldorf das Endspiel.
Ich glaube, der Flug ist billiger als für eine Person als der Pulli.
Ja, zu dritt.
Ne? Naja, aber pro Nase erstmal, ne? So, und das mal drei. Also ich sag mal, der Pulli kostet 60, 180 hin und zurück fliegen. Dann muss ich ja noch nach Barcelona da in die Pampa fahren. Da brauche ich mal Zugticket, Bus. Bin die Nummer insgesamt pro Nase 20 hin und zurück los. Übernachtung kann man auch günstig in Barcelona schlafen.
Okay, wir haben auch die VIP-Packung genommen. So ist ja nicht, ne?
Okay, also allein der Trip nach Barcelona, wobei das ist jetzt nicht so der Maßstab, ne? So ein Spiel. Also viel interessanter ist ja, was lässt du in einer, sag ich mal, Medium-Location an die dir da geboten wird, ja, in den Betriebssportanlagen. Wie viel lässt du da für Ticket, wie viel lässt du da für Merchandise, wie viel lässt du da für irgendein Klimbim und plus, ich muss ja ein bisschen weiter rausfahren. Also
Klimbim haben wir gar nicht genommen, wie gesagt, nur 2 T-Shirts, 2 Pullover pro Nase.
Also für eine Liga, die keinerlei Historie hat, die keinerlei Namen hat, nicht ein Zug fährt, wo selbst der Fußballfan sagt, oh, von dem habe ich schon mal was gehört. Boah. Keine Ahnung. Ihr seid für die dreiköpfige Familie für eine Saison 1.500 Euro los?
Nimm das mal 3.
Was?
Ja, 4.700 Euro.
Ja, aber das haben ja Football-Fans, man weiß das ja auch, ne? Die Reichen hier in Deutschland, ne? Die gucken Football und gehen da auch überall hin.
Ich sag mal so, wer einen Pott einen hässlichen Pullover für 70 Euro kauft, ne? Der hat das andere Geld auch noch übrig.
Aber ich sag mal so, ne? Also das eine ist das, was du so als Fan ausgibst, was du da an Geld lässt, alles gut und schön, sollen sie machen. Viel schlimmer ist aber das, was du als Fan an sportlicher Qualität geboten bekommen wirst.
Da kommen wir gleich noch hin. Also da muss ja auch irgendwie, ja, ihr
kommt nochmal auf den Punkt. Ja,
genau, such doch mal den Punkt.
Hier.
Ich habe hier auch einen Punkt.
Ja, also wir waren da gerade noch bei Berlin Thunder und dass da irgendjemand abgesagt hat oder dem abgesagt wurde oder so. Man hat ja wahrscheinlich die ganze Zeit mit den anderen schon verhandelt.
Vermutlich.
Und, das ist ja schon so ein bisschen unlaut, ja, möchte man ja vielleicht behaupten.
Ja, aber es wird ja noch unlauter, ne? Also wir haben ja schon angedeutet, es gab 2 Teams, mit denen man halt verhandelt hat, ne? Also man hat mit 2 Vereinen verhandelt, die gesagt hätten, okay, wenn es zu einer Unterschrift kommt, melden wir aus dem Deutschen Footballverband ab, machen daraus eine Firma und machen bei der ERF mit. Ne?
Und da im Norden, ne? Auch ein Standort?
Nee, da noch nicht. Kann ich aber auch gleich noch zu kommen. Also hier geht es um Ingolstadt und halt Niedersachsen. So, die hätten halt gesagt, okay, wir würden gerne mitmachen. Wir würden unseren Verein, wie gesagt, abmelden. Oder beziehungsweise wir würden dann halt das parallel laufen lassen. Wir gründen eine GmbH, suchen uns ein paar Sponsoren und bauen ein zweites Team auf. So, dann ging es an die Verhandlung. Und mittendrin hieß es dann von der ERF, okay, Verhandlungen abgebrochen. Es hieß so von der ERF, nicht von den Vereinen, ohne Angaben von Gründen, aber wahrscheinlich wird es ums Geld gehen bei so Sachen. Und die Investoren sind dann halt abgesprungen. Vereine standen vor einem Trümmerhaufen, können nicht mehr in der GFL spielen. Also es waren 2 Bundesliga-Teams, die sich da gemeldet hatten. Und die können jetzt halt nicht mehr in der GFL spielen. Die müssen wieder ganz unten anfangen und stehen vor einem Trümmerhaufen.
Genau, weil im Prinzip bedient sich die ELF an einen Pool an Spielern, die gerade vorhanden sind, und etwas, was bei uns beiden immer sauer aufstößt, ist nicht nur, dass es, sag ich mal, nur eine Anzahl X an Spielern gibt in Deutschland, die, sag ich mal, erste und zweite Bundesliga spielen können und auch spielen, sondern auch, es gibt keinerlei Konzept dieser Liga zum Thema Nachwuchsförderung.
Genau. Und da kommen wir nämlich zu dem Punkt, was du jetzt im Norden angesprochen hast. Da gab es dann halt ein Team, oder gibt ein Team namens Elmshorn Fighting Pirates. Die sind vor kurzem sportlich aufgestiegen in die erste Bundesliga, also von der zweiten in die erste Bundesliga, konnten aufgrund von Corona jetzt halt nicht antreten. Die Investoren haben gesagt, alles ein bisschen schwierig, da wollen wir jetzt kein Geld geben. Hat Elmshorn also gesagt, okay, dann bleiben wir in der zweiten Liga. Und in dem Moment hat halt das Hamburger Franchise aufgemacht von der ELF, also diese Hamburg Sea Devils. Und die Spieler der Fighting Pirates, der Presi, also der Präsident und einige Trainer sind dahin gewandert. Und der Verein Fighting Pirates steht jetzt also ohne Presi, ohne Trainer und ohne Spieler da. So, was passiert jetzt mit diesem Verein? Ja, also der wird wahrscheinlich noch weiter absteigen müssen.
Ne, wenn er sich nicht ganz auflöst.
Wenn er sich nicht ganz auflöst, das weiß man halt nicht genau. Aber das ist nämlich eben das Problem. Da ploppt jetzt auf einmal eine Liga aus dem Nichts auf und braucht Spieler. Und verspricht denen alles Mögliche. So, professionelles Spielen, bla bla bla. Und die Leute gehen da alle hin. Und die Leute, die du aufgebaut hast, die du angeheuert hast, mit denen du Verträge geschlossen hast, die du bezahlt hast.
Die du ausgebildet hast.
Ja, die verschwinden jetzt alle. Ne? Und als Verein stehst du dann da, was passiert dir gerade? Ne? Und wenn die ELF dann sagt, naja, Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Braucht ihr halt ein anderes Modell, dann denkst du dir, okay, vielen Dank dafür.
Ja, und es ist auch das Schlimme, dass viele Elf-Fans, sag ich mal, den Leuten, die im Football Deutschland verwurzelt sind, auch, sag ich mal, vorwerfen, ja, ist halt die Konkurrenz, kommt klar damit. Ich habe auch, sag ich mal, einen halbwegs offiziellen aus dem Elf-Bereich mal gehört zum Thema, was der ganze Streaming-Dienst da kostet, 100 Euro pro Nase. Da war so ein schönes Argument. Ja, das geben andere fürs Saufen am einen Samstag aus. Fand ich auch total toll.
Darüber hatten wir vorhin schon geschrieben, über dieses Thema. Nur, also 99 Euro für eine Liga, die mir TV-Bilder präsentiert im Stadion Hohe Luft. Mhm. Sportplatz neben dem Rhein, wie heißt es da in Köln? Das Stadion.
Ostkampfbahn, ja.
Ostkampfbahn, ja, aber das große Stadion daneben. Das Rhein-Energiestadion. Ja. Genau. Und die Ostkampfbahn sozusagen ist sozusagen die Kulisse. Wenn ich jetzt für 100 Euro mir so ein TV-Abo abschließe bei der ELF, werden mir Bilder präsentiert von so Bäumen, die fröhlich im Wind hin und her wippen. Und dann, also ich sehe das nicht so ganz ein. Also für die NHL, für die National Hockey League, zahle ich für den Pass, der pro Team 82 Spiele bereithält, plus Playoffs, zahle ich, glaube ich, 120 Dollar.
Genau, das hast du noch Archivmaterial, Interviews dabei und schöne Analysen. Okay, bei der Elf kann man zum Beispiel darauf hoffen, dass wirklich, wenn sie Ostkampfbahn spielen, dass die Kamera wenigstens ein bisschen mehr schwenkt, dass du ein bisschen mehr was vom Schwimmbad sehen kannst, wenn Wetter schön ist. Dann kannst du nämlich schöne Leiber vielleicht sehen mit ein bisschen Zoom. Dann hast du sowas wie bei DSF Sexy Sportclips.
Aber wenn du jetzt mal auf diesen Preisvergleich eingehen willst, ne, so ein Game Pass der NFL, der kostet knapp 170 Euro oder sowas. Also, aber wie viele Teams hast du da? Wie viele NFL-Teams hat man? 32 oder was sind das? 32, eine ellenlange Saison, die über Monate geht, plus Vorbereitungsspiele, plus Playoffs. Für jedes Spiel.
Pro Bowl nicht.
Ja, genau. Plus für jedes Spiel eine halbe Stunde Zusammenfassung, NFL-Rocks-Videos und hast du nicht gesehen. Also du kriegst für deine 170 Tacken kriegst du ein Riesenpaket und kannst dir die Spiele anschauen, noch und nöcher.
Also das erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen, hier Sky macht das so, glaube ich, einmal pro Jahr, dass sie unter einem Amateurfußballverein ein Spiel des Jahres verlosen und da kommt dann die ganze Sky-Mannschaft auf so eine Betriebssportanlage. und organisiert so gekaufte Fans, so Jubelperser, die dann so mit Fan-Merchandise auf der Tribüne sitzen und Star-Moderatoren kommentieren das dann. Aber also das wirkt ja alles schon so ein bisschen komisch.
Ja, vor allem, wenn du jetzt mal guckst, wenn du dir ein NFL-Spiel anguckst, ne, dann kommt es immer darauf an, welcher Sender das produziert, aber meistens hast du ja dann zum Beispiel virtuelle Linien drin, um zu sehen, wo ist das First Down und so eine Geschichte. Ne? Dann wird da auf dem Bild rumgemalt, was da gerade für ein Spielzug stattgefunden hat. Du hast eine Spinnenkamera, die übers Feld rüberfliegt und so eine Geschichte. Du hast teilweise so eine virtuellen Kreisfahrten um den Spieler drumherum.
Sowas kostet
ein Schweinegeld und dafür bezahlst du halt deine 170 Euro NFL Game Pass. So. Wenn du jetzt zurück nach Deutschland kommst, dir die 100 Euro Game Pass für die ELF kaufst, naja, dann hast du halt 8 Teams mit ein bisschen Playoff und halt diese tolle Kulisse und du hast eben nicht diesen technischen Aufwand, wie diese Spiele aufgenommen werden. Wenn du dir jetzt vergleichbare Konkurrenz anguckst von Sport 1, die übertragen jetzt die GFL-Spiele, dann hast du genau 2 Kameras vor Ort. Du hast eine Kamera auf der 50-Yard-Linie, die halt mitschwenkt und auch reinzoomen kann, gar keine Frage, aber ne? Und du hast eine Kamera an der Sideline, die so ein bisschen mitgeht. Das war's. Das war's. Und
okay, also, aber ist jetzt zu erwarten, dass da ProSieben Max, wo das ja gezeigt wird, auch ein bisschen, sag ich mal, mit den Muskeln spielt, aber was ja auch tatsächlich Emotionen bei Sport immer bedeutet, ist, irgendwelche Helden zu sehen, die man auf dem Platz bewundern kann, wenn sie denn spielen und ja, dass dann Leute sich fragen, also ich meine, so eine Liga, klar, die muss sich auch erstmal gründen und vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass man es einfach irgendwann mal macht, ja, und dann mal guckt, ob es wächst und ob es funktioniert, aber trotzdem, du musst am Anfang schon Leute irgendwie begeistern, einzuschalten und wenn du da Spieler siehst, die dem Massenpublikum überhaupt nichts sagen und dann dafür 99 Tacken auf den Tisch legst, das kann doch nicht funktionieren. Was denken die sich denn?
Ja, das Witzige ist ja auch noch daran, das ist ja unser Gefühl, dass viele Football-Fans, die, sag ich mal, jetzt auch der Elf, sag ich mal, hinterherrennen und das Geld in den Rachen schmeißen, gar nicht checken, dass die Fernsehbilder, die sie gewohnt sind von RAN-NFL, das sind amerikanische Kameramänner mit amerikanischem Equipment, die für amerikanische Fernsehsender arbeiten. Und die
Profis,
ja. Und die glaube ich jetzt nicht, dass sie unbedingt hierher rüberkommen mit dem ganzen Equipment.
Ja. Aber du hast jetzt, oder ihr habt beide jetzt schon zweimal gesagt, Fans der ELF. Wie kann ich denn Fan von etwas sein, von dem ich noch nicht weiß, was es ist?
Naja, also, du musst an den Hype glauben.
Als würde ich eine Brauerei gründen und anhand von dem Versprechen bin ich schon jetzt ein Fan von dem Bier, ohne zu wissen, wie es schmeckt.
Naja,
ob es ein IPA ist, ob es ein Pilz.
Ja, also sie machen das, was der Patrick Kusuma auch in seinem Buch geschrieben hat, Believe the Hype, also glaub an den Hype, bleib auf das Aufpushen. Sie pushen das ganz viel und arbeiten mit ganz viel hohen Erwartungen und das ist ein selbstverstärkender Kreislauf bei den Leuten.
Ja, und jetzt kommt nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Man versucht eben mit diesen alten Namen der NFL Europe die alten Fans wieder ranzulocken. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute es bei Facebook gibt, die glauben, dass das alte Unternehmen Berlin Thunder da wieder am Start ist oder die alten Hamburg Sea Devils. Sie glauben wirklich, das wird so wie in den alten Zeiten. Kann es gar nicht. Die NFL Europe ist tot, die Organisation ist tot, die Leute, die da gearbeitet haben, sind weg. Und diese Strukturen gibt es nicht mehr. Das ist was komplett anderes.
Aber das gibt es ja auch im amerikanischen Sport. Also zum Beispiel in Kanada gibt es die Ottawa Senators in der NHL. Das ist ein Team, das gab es vor 100 Jahren. So, und dann wurde es Anfang der 90er neu gegründet, beziehungsweise, ja, genau, die haben ein Franchise gekauft und das Team Ottawa Senators genannt. Farben gleich, Logo gleich, so ähnlich. Und da hast du dann natürlich eine Fanbase gehabt. Also vielleicht setzt man schon so ein bisschen darauf, oh, ich kann endlich wieder Let's Go Galaxy rufen.
Aber folgendes. A, hast du diese Logos nicht mehr. Die Farben sind anders, weil sie dürfen eben diese Logos sind ja Eigentum der NFL. Die dürfen sie nicht benutzen. Und es ist ja auch nicht so, dass sie im selben Stadion spielen oder so. Ne? Also zuletzt hat Berlin Thunder damals im Olympiastadion gespielt, vorher an der was ist das da? Friedrich-Ebert-Straße? Nee, Eberswalder-Straße.
Jahn-Sportpark.
Jahn-Sportpark, genau. Mhm. Und jetzt spielen sie im Stadion Lichterfelde. Es kann nicht dasselbe sein. Die Spieler, die sie damals hatten, das waren amerikanische Spieler, die wurden ja hierhin ausgeliehen, damit sie Erfahrung sammeln können. Und dann hatte das Ganze so ein gewisses College-Niveau gehabt. Diese Spieler.
Genau. Und da bricht sich ja jetzt die ELF ja nochmal, also da legt sich ein Stolperstein hin. Also wenn du sagst, wow, damals waren amerikanische Spieler dabei, richtig geil, dann führst du doch nicht eine Limitierung von 4 US-Spielern, Importspielern ein, die unter Umständen für irgendwelche Nerds, die zum Beispiel College-Football gucken, interessant sein könnten, wenn die nämlich nach Europa kommen und hier Football spielen.
Ein Wort dazu. Carsten, ich lasse dich ganz kurz, ich lasse dich gleich reden. Jetzt sprichst du einen ganz wesentlichen Punkt an. Du hast jetzt über die Zielgruppe gesprochen, zum Beispiel College-Nerds. Für die ist die ELF nicht geschaffen. Also Zielgruppe der ELF, und das haben sie selber gesagt, sind die Leute, die den Football-Hype cool finden, aber das Spiel nicht verstehen. Auf diesem Niveau wird sich das bewegen.
Genau, und die werden dann auch nicht Folgendes merken, weil die ELF hat ja, sag ich mal, versprochen, da Professionalisierung herbeizuführen. Und jetzt wissen wir ja auch, es sind Leute aus der ersten Bundesliga dabei, aber um sich dann das Niveau mal zu vergegenwärtigen. In der ersten Bundesliga Football Deutschland gibt es pro Mannschaft immer eine Handvoll Amerikaner, die, sag ich mal, halbwegs erfolgreich College-Football gespielt haben, aber den Sprung die Profis partout nicht geschafft haben oder nicht mal wagen konnten, weil sie ganz weit hinten anstanden. Dazu muss man wissen, dass wirklich nur, glaube ich, 1% der College-Abgänger überhaupt die Chance hat, in die Profis reinzukommen, weil es einfach so viele sind. Und ein paar von denen spielen halt, wie es in einem Roman mal beschrieben worden ist, mal für Kostenlogie. Ja, manche kriegen sogar ein bisschen Taschengeld. So, das ist so das Niveau erste Bundesliga. Ein paar Amerikaner, die halt ein bisschen Pizza kriegen und halt in Deutschland ihren Urlaub machen und dann halt Football spielen. Und gucken wir uns Berlin Thunder an. Ein Drittel des Teams besteht aus Spielern der Berlin Adler, ein anderes Drittel aus Spielern der Berlin Rebels. Also wir reden von erste Bundesliga und zweite Bundesliga plus den Rest von irgendwoher. Also es ist rein, man muss vom Football nicht viel Ahnung haben, sondern nur ein bisschen eins und eins zusammenrechnen können, dass man sagt, dieses Team kann nicht GFL, also sprich erste Bundesliga-Niveau haben, weil es ist nicht komplett eine Bundesligamannschaft. Und dann gehen sie damit hausieren, wir bieten professionellen Football.
Um die Teams zu
füllen. Aber wie schlecht ist denn dann?
Kurz, um die Teams zu füllen, ich hatte jetzt nur mit einem halben Ohr zugehört, spielen eben Leute aus der dritten und vierten Liga mit. Das muss man sich vergegenwärtigen. Dritte und vierte Liga. Was will man da erwarten? Ne? Also, verstehe ich halt nicht.
Also, ich hab letztens tatsächlich mal beim Eishockey dritte Liga Oberliga Finalspiel Nord. Ja, die letzten zwei Spiele mir angeguckt. Hab dafür bei Spray TV, das ist so ein Kanal, der sozusagen dafür existiert, dass diese unterklassigen Teams ihre Spiele irgendwo im Internet übertragen können. Hast du dann aber auch Fans der Heimmannschaft, die diese Spiele kommentieren? So schön war es dann auch. So, da habe ich dann das sportlich gesehen. Am nächsten Tag habe ich dann das Finale der deutschen Eishockeyliga gesehen zwischen den Eisbären Berlin und den Grizzlies Wolfsburg. Und allein schon, also ich meine, wir reden da noch nicht von NHL, also sozusagen die oberste Liga. Allein schon da, wenn ich mir drittklassige Spiele angucke, die Geschwindigkeit war so unfassbar langsam. Technisch war das nicht wirklich schön, wenn man sonst Profi-Eishockey guckt.
Genau das.
So, und jetzt die Vorstellung beim Football. Ich bin gewohnt, NFL zu gucken. Schalt vielleicht einmal im Jahr den Super Bowl ein, gehören zu diesen ominösen 1,8 bis 1,9 Millionen, die um 3 Uhr umschalten von Tittenfernsehen auf Sport 1 rüber zu RAN NFL. Und sehe dann die besten Spieler ihrer Sportart im absoluten Elite-Finale. Und dann schalte ich um auf die European League of Football. Das muss doch
ein Cockblocker. Das ist ein richtiger Cockblocker.
Ja, ich meine, wir reden jetzt aber auch von Fans, die noch nicht mehr merken.
So, das wollte ich nicht benutzen, aber ist okay, benutze
ja, ich habe dir auch versprochen, dass ich nicht Pimmelkopf sage, aber ich habe es versucht zu halten. So.
Das Niveau sinkt.
Ja, kling. Nee, was uns aber auch wirklich aufgestoßen ist, Kate hat ja auch jetzt, glaube ich, ein oder zweimal erwähnt, dass sie partout die Logos nicht verwenden dürfen. Und was wirklich auffällt, ist, den Fans ist ja im Prinzip auch relativ egal, dass die Logos teilweise, ich möchte mal die Prinzen zitieren, nur geklaut sind.
Ja.
Es sind Logos, die geklaut sind. Das muss man sich mal vorstellen.
Interessanter Punkt. Also ihr habt das ja auch mal ein bisschen aufgedröselt bei den Coach Potatoes, die wahrscheinlich von den ganzen ELF-Fanboys und Girls.
Carsten
und
ist da wie so ein Dackel. Der gräbt und gräbt, wenn er erstmal so eine Lunte gerochen hat, dann gräbt er, bis,
ich kenne ihn schon sehr lange.
Bis das Kaninchen an Tageslicht zerrt. Also Carsten hat ja da wirklich...
Also Entschuldigung.
Nein, ich lobe dich doch gerade. Du hast investigative Arbeit geleistet.
Also Hamburg... Sea Devils, ja, da habe ich einfach nur gesehen, die haben einen Teufelskopf, so Graffiti-artig, sage ich jetzt mal blöd gesagt, so einen blauen Teufelskopf, einen blauen Dämonenkopf. Und dann gibst du bei Google ein, Blue Demon Head Logo, und ich musste noch nicht mal scrollen. Da war das Bild aus so einer Seite, wo du Grafiken also kaufen kannst. Ein Template, ein Stock-Image.
Aber das muss man ja irgendwie erstmal herrichten von einem Grafikdesigner, dass der das, sag ich mal, ein bisschen personalisiert für das Team. Wäre es nicht billiger gewesen, so einen Grafikdesigner zu bezahlen, ein eigenes Logo sich auszudenken?
Sicherlich. Nee, also wie viele Logos hatte Berlin Thunder?
Aber warum macht man das?
Also Berlin Thunder ist jetzt mit einem dritten Logo unterwegs. Ne?
Drei Monaten.
Das Lustige war, wir hatten dann irgendwann eine Episode abgeschlossen und haben über das Thema gesprochen, und dann habe ich zu Carsten dann so einfach nur spaßenshalber gesagt, du, das Logo von den Ingolstadt Praetorians, das wirkt auch irgendwie so generisch. Lass uns doch mal gucken. Dann haben wir 5 Minuten gesucht und zack, das Logo haben wir im Internet gefunden. Es wird von einer Firma verwendet für Gartenlandschaftsbau. Und genauso war es dann mit Niedersachsen. Die haben, also da war das Logo auch geklaut. Da wurde halt nur so ein kleiner Football reingesetzt. Ne? Berlin Thunder war geklaut.
Also man muss sich sagen, die Cologne Centurions, also die Kölner Centurios, die haben keinen Centurio-Helm, die hatten einen Prätorianer-Helm. Die Prätorianer hatten einen Spartaner-Helm.
Nein, andersrum.
Also selbst
andersrum.
Das haben sich, oder andersrum,
die
auf jeden Fall nicht die richtigen.
Die Centurions hatten einen Spartaner-Helm und die Praetorians hatten einen Centurio-Helm. So.
Und wir waren wirklich wochenlang gespannt auf das Logo von Leipzig Kings. Wir haben gedacht, dass irgendwas mit Maxi King kommt oder sowas.
Oder Dildo King.
Ja, wir haben aber festgestellt, auch bei Facebook entsprechend gesehen, dass sich dann auch entsprechend die Inhaber der Logos gemeldet haben. Also die Designer, die gesagt haben, ihr dürft das nicht verwenden.
Wie kann das sein? Ne?
Moment mal, Jungs, was macht ihr da?
Und zack, wurden die Logos dann nochmal geändert.
Also ich bin jetzt mal gerade auf der Internetseite, wer das mal sehen will. europeanleague.football heißt die Webseite. Also ich habe mir vorhin auch mal die Mühe gemacht, tatsächlich einfach nur mal, weil ich habe diverse Bands in meinem Leben schon gehabt, und bevor man einen Bandnamen
überlegst du lange,
zum Offiziellen macht, aber auch bevor du das machst, also das Schlimmste war, ich bin mal in eine Band eingestiegen, die hieß Software. Mhm. So, wow. Dann gib mal bei Google Software ein.
Ja, geil.
Das letzte, auf der allerletzten Seite, auf der, glaube ich, 5 millionsten Seite, war dann unsere Band-Webseite damals. Gib mal ELF ein. Da kommst du, wenn du auf Bilder klickst, auf interessante Elfen.
So,
also
und
das
gibt
ist,
es mal
wirklich. Das ist ja. Ja.
Und bitte? Gibt es mal Wikipedia ein? Ne? Da bin ich auch nämlich auf European Football League gekommen, ne? Und das war dann Fußball und sowas. Und das ist etwas, was aus Keltes und meiner gemeinsamen Biografie ist. Wir haben nämlich diese ganze Scheiße schon durch im Prinzip. In den 90ern gab es nämlich die FLE, genau andersrum. Football League Europe. Und die ist auch sage und schreibe in die Binsen gegangen nach 12 Monaten.
Das ist schon wirklich spannend. Also ich habe nur gesehen, das Logo von den Panthers, Wroclaw, Breslau, hat fast gar keine Ähnlichkeit mit den Carolina Panthers.
Ja, da gibt es ja auch noch so ein bisschen Ärger im Hintergrund.
Ja, also das Witzige ist ja, du kannst...
Also fast gar nicht. Also die Farben sind ganz andere. Der guckt in eine andere Richtung, der Panther. Der hat ganz andere Zähne. Ja, aber er sieht genauso aus.
Und das Schöne das Schöne bei Frankfurt Galaxy ist ja, Galaxy ist ja auch ein alter Name. Das Logo ist relativ ähnlich zu dem allerersten NFL Europe-Namen. Und Frankfurt Galaxy, als die NFL Frankfurt Galaxy zugemacht haben sich Fans zusammengerottet und haben gesagt, wir wollen das nicht sterben lassen und haben dann einen eigenen Verein aufgemacht, der dann Frankfurt Universe hieß.
Heißt ja immer noch so.
Ja, heißt immer noch so. Die gibt es jetzt auch immer noch, ne? Aber weißt du, was die Frankfurt Galaxy gemacht hat? Die hat ein Markenrecht angemeldet beim Deutschen Marken- und Patentamt für das Maskottchen.
Also im Prinzip haben sie das Universe. Maskottchen abgezogen.
Die haben Universals Maskottchen geklaut per Markenanmeldung.
So richtig tockert.
Genau, das haben die sich da auch gedacht.
Aber was ich mich frage, wie kann denn das Logo von Berlin Thunder und Frankfurt Galaxy und Barcelona Dragons, wie kann das denn geschützt sein? Aber der komplette Name.
Ja, der Name Berlin ist halt. Thunder, das ist so ein Gattungsbegriff. Den kannst du nicht schützen.
Frankfurt Galaxy ist doch in zusammenhängend. Also da wäre ich als Markenrichter zumindest, würde ich da spitze umgehen.
Ja, was du sichern kannst, ist das Logo. Ne? Und meistens hast du dann irgendwie zwei Logos. Einmal so ein Helmlogo und einmal so ein Logo, wo dann irgendwie der Name drin steht. Und dann wäre jetzt das Logo mit dem Namen Schriftzug geschützt. Aber trotzdem kann sich ja irgendein Team sonst wo immer noch meinetwegen 49ers nennen oder sowas. Das geht ja. Du kannst eben nur das Logo nicht benutzen.
Genau, man kann natürlich bei der NFL anfragen, bei den jeweiligen Team. Und das hatten wir mit den Wittenberg Saints gehabt. Die hatten einen netten E-Mail-Verkehr gehabt mit den New Orleans Saints gehabt. Und die hatten dann einfach nur die Auflage gehabt, sie sollen sich immer Wittenberg Saints nennen und nicht einfach nur Saints und alles ist gut. Das geht. Man muss einfach nur mal
aber
schreiben.
Interessant war natürlich, dass die Wittenberg Saints eine offizielle Abmachung mit einem NFL-Club haben.
Genau, die haben eine richtige Kooperation.
Aber also zum Thema Markenrecht, mir fällt nur ein, die Appellation Champagne, ja, die den Champagner herstellt, die sind ja ganz hart hinterher, dass du in Europa nirgendwo irgendein Produkt Champagner nennst. Dann verklagen sie dich nach Strich und Faden. Aber wir machen demnächst mal einen Wein-Podcast, da reden wir darüber.
Ja, sag mal so ein Vergleich.
Es gab in Berlin einen Currywurstverkäufer, der nannte das Ding so sinngemäß Shampoos und Currywurst. Der hat eine Klage aus der Champagne bekommen für die Benutzung des Begriffs Shampoos. Und er hat nicht recht bekommen, der gute Mann, und hat das dann mit Gaffertape überklebt.
Eine Schweinerei. Weißt du noch nämlich, wie Berliner Weiße von Napoleon mal genannt worden ist?
Oh, jetzt kommt wieder auch nützliches Wissen.
Champagner du Nord. Der Champagner des Nordens.
Damit hättest du einen vollen Briefkasten heute garantiert. mit französischer Briefmarke drauf. Deswegen wundere ich mich, dass Frankfurt Galaxy geht, aber nicht das Logo. Oder dass Berlin Thunder geht und nicht das Logo.
Naja, Champagner ist ja wirklich ein Produkt aus einer gewissen Region.
Aber Shampoos.
Ja, aber also, da hast du dann
Shampoos
also...
Shampoos mit S-C-H-U. Also das ist halt das so wundert mich schon wirklich.
Ne, aber,
ja. Wenn ihr einen Markenrechtler da draußen habt oder einer zuhört, schreibt doch mal an kontakt@platzsport.de eine Mail, wie das denn sein kann, dass die Namen gehen, aber die Logos nicht.
Ja,
da bin ich noch nicht so richtig zufrieden mit eurer Antwort, Jungs.
Ja, danke. Ne? Lest uns hier als Experten nicht ein. Ja?
Ihr verstehst seid die Experten.
Und dann zweifelst du uns hier an, das gibt's ja gar
nicht.
Ihr
seid doch nur Hater, oder?
Ich glaube.
Wir hoffen ja immer noch auf das Gute. Eigentlich hoffe ich auch zumindest, dass sowas wie so dieses Konstrukt ELF sich irgendwie mal so als europäische Champions League irgendwie mal festigen kann, aber in geordneten Bahnen und nicht so übers Knie gebrochen. Man sieht es halt, wie gesagt, an den Logos, das aktuelle Berlin Thunder Logo wird wahrscheinlich auch nicht das letzte sein, wie einer mal auseinandergenommen hat. Vom Grafikdesign her ist es absolute Krütze, weil der Fluchtpunkt ist komplett schief. Und wenn ich Berlin Donner nenne, warum zur Henker ist denn da ein Blitz drin?
Das ist, na gut, eine grafische Darstellung vom Donner ist halt auch schwer.
Ja,
das musst du Coach Izumi und
also zur Erklärung, also Berlin Thunder hatte vorher als Logo gehabt den Hammer vom Donnergott. Und das Lustige ist so, das T von Thunder sieht ja ein bisschen aus wie was für ein Werkzeuggegenstand? Ein Hammer. Da hätte man so ganz gleich was draus machen können. Ein Hammer und ein Hund dahinter, aber gut.
Also es ist zumindest sehr, sehr ambitioniert, was da grafisch gemacht wird. Und es gibt so einige handwerkliche Fehler. Also das klingt jetzt für mich erstmal so, die die ELF sieht im Moment aus wie eine Raupe und wir alle hoffen, dass wir uns alle gnadenlos irren und dann sozusagen Tribut zollen müssen und am Ende ist es ein wunderschöner Schmetterling.
Ja, was ist denn dein
ist ein schöner Schmetterling?
Was ist denn dein Eindruck?
Mein Eindruck?
So als Laie.
So als Laie mal.
Also ich bin ja kein Journalist, sondern ich bin ja nur so ein
Hobby-Virologe,
der einen Podcast macht.
Wir sind nur zwei Trainer.
Nur Coaches. Darüber reden. Also auf mich wirkt das total plemplem. Also es wirkt so wie, es gibt eine Infrastruktur, an der bediene ich mich. Hol mal ein paar Spieler.
Richtig.
Mit richtig Billo, also so billig wie möglich nutze ich die Infrastruktur im TV. Und ich habe jetzt gerade mal geguckt bei Shopify, hast du diese Templates für Webshops? Da haben sie ihre T-Shirts von C-Shirt und so bedrucken lassen und dann mal da reingeknallt. Das wirkt jetzt auch nicht so, als wenn die schon vorproduziert da liegen, sondern erst sozusagen auf Abfrage erst produziert werden. Dafür 70 € ist dann schon eine ganze Stange Geld. Ich finde die Eintrittspreise schlimm. Ich finde die Stadien für diesen Premium-Eindruck, der da erzeugt wird, ja, wenn da Prominente wie Marco Rehmer bei Berlin Thunder einsteigen und in allen Medien, also sogar, glaube Spiegel Online, FAZ, überall schreiben sie jetzt über die European Football League. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, ist das eigentlich ein ganz schöner Rip-Off von vorne bis hin.
Das ist unsere Befürchtung.
Und wenn man jetzt mal aus Spielersicht sieht, also wenn wir richtig liegen, informiert sind, kriegt ein Spieler da ungefähr eben halt so ein Minijobgehalt 450 €. Davon kannst du dann auch nicht großartig leben. Und nennt sich,
klingt eher nach Aufwandsentschädigung.
Ja, und nennt sich dann Profisport. Gut, die Leute.
Nennt sich das Profisport? Nennt sich
ja, das noch, also sie sind mittlerweile wieder zurückgerudert. Am Anfang wollten sie ein Profisport sein. Jetzt haben sie wieder zurückgerudert und sagen, in ein, zwei Jahren möchten sie ein Profisport sein, wenn die Strukturen sich gefestigt haben. Also sind die Spieler, die jetzt da teilnehmen, wahrscheinlich eher so als Pioniere zu betrachten. Und mein Eindruck ist jetzt halt, okay, sie werden spielen und sie werden halt einfach gucken, dass sie dieses Jahr überleben. Und wenn dann halt da so ein bisschen Geld geflossen ist und Geld generiert worden ist, dann werden sie versuchen, das Ding wahrscheinlich noch so weiter auszubauen, mehr Teams ranzuholen, mehr Wert auf die Spieler zu legen, beziehungsweise dass die Spieler dann da in so einem Prozess sind, wo sie halt auch ausgebildet werden, nachdem man sie uns im Verein Sport geklaut hat. Und ich denke schon, dass da so ein gewisser Prozess folgen wird, dass das Ganze sich entwickeln wird, hoffe ich zumindest. Ansonsten.
Also wenn die erste Saison überlebt wird, weil so wie das aussieht, ich frage mich tatsächlich für den Aufwand, den man betreibt, gut, der ist gering im Vergleich zu einer Profiliga, wo wirklich harte, große Sponsoren drin stecken, wo dann Stars mitspielen, wo viel Geld fließt. Ich frage mich natürlich hier, wo hier Geld verdient werden
naja,
soll. Womit?
Also, wenn du halt Investoren suchst, Geldgeber, dann hast du ja meinetwegen so einen Finanzierungsplan. Und meistens ist es ja so, dass du in den ersten 3 Jahren oder auch 5 Jahren nicht mit einem Gewinn rechnest, sondern du sagst, okay, hier ist unser Startpunkt, so und so baut sich das auf und mit Jahr X sind wir an diesem Break-Even-Point. Ab dann sind die Ausgaben genauso groß wie die Einnahmen und danach machen wir Gewinn.
Aber ohne euch zu nahe treten zu wollen, Football ist eine geile Sportart, aber es ist eine absolute Randsportart, es ist Wahnsinn, also ich kenne es ja vom Eis. Eishockey, die Ausrüstung kostet eine Menge Geld. Also Leute dann später auch zum Spielen zu animieren, Kinder, da brauchst du ja ganz andere Strukturen. Da legst du nicht einfach auf eine Amateur-Football-Bundesliga einfach eine Profiliga obendrauf, holst dir das Beste, was in dieser Liga mitspielt, da rein und dann läuft das schon, sondern du musst dann natürlich noch eine ganz andere Struktur unten drunter haben. Und die haben überhaupt keine Struktur. Das klingt eher wie für mich wie verbrannte Erde hinterlassen. Ja. Alles atomisieren sozusagen, was an Struktur da ist. Hauptsache, wir können mal was starten. Und früher war ich mal in so einem Pizzaladen, da ist dauernd eine Pizza runtergefallen in der Küche. Ah, wir machen dir aber jetzt zwei, weil du so lange warten musstest. Klingt fast, also es ist jetzt kein Vorwurf, es klingt nur ein bisschen nach Geldverbrennung.
Das ist ja so die Befürchtung, dass da ganz schnell Investment drangezogen wird und dieses schnelle Investment muss auch wieder schnell ausgezahlt werden. Das heißt, dann brauchst du wieder ganz neue Investoren und dann hast du unter Umständen, ob absichtlich oder nicht, sowas wie ein Pyramidenschema auf einmal. Und das kann richtig in die Binsen gehen und kann, was denn wir denn sehen als Problem, denn, sag ich mal, vor Ort selber in Berlin zum Beispiel, wenn du Sponsoren suchst oder sowas, dann werden die nur im Kopf haben, oh, Football, da ist doch irgendwas richtig in die Binsen gegangen, da lasse ich die Hände von.
Also zum Thema Aufpropfen auf bestehende Strukturen und wie man da jetzt versucht, so einen nachhaltigen Pool zu etablieren. Also es gab zum Beispiel hier in Berlin die Bestrebung, dass Berlin Thunder die kleineren Vereine angefragt hat, so von wegen, wie sieht's aus? Habt ihr Manpower an Trainer, die bei uns dann so quasi Walk-on-Coach machen und wir bilden sie quasi dann aus? Qualifizieren sie weiter als Trainer?
Ich muss mal kurz den Finger heben. Also wir reden von einer Liga, die wurde im November gegründet. Ja, November 2020. Und die schreibt in Windeseile alle paar Berliner Football-Clubs an, um Leute hochzuziehen, um die Coaches, die da hochkommen, zu den Berlin Thunder, die selber bis Ende März noch nicht gegründet waren, Coaches auszubilden. Also ich meine, wer bildet da was aus?
Nee, also die Spieler wurden, also die Vereine wurden nicht direkt angeschrieben, um Spieler abzustellen, sondern die Spieler sind einfach hin. Ne?
Ja, oder Coaches auch abzustellen, ja, ne?
Also die verkaufen das jetzt halt so, wir bilden eure Trainer aus.
Aber wer sind, sorry, wenn ich dich da unterbreche nochmal, aber wer sind denn wir? Wer hat da die akademische und die ausbilderische Kompetenz,
das ist genau die Frage.
Trainer, die schon da sind, überhaupt auszubilden?
Genau, das ist die Frage. Also die Schlüsselpositionen, also Headcoaches und sowas, sind meistens dann halt irgendwie Kanadier oder Amerikaner. Bei den, ich glaube, Hamburgern ist es ein offizieller, ehemaliger Special Teams Coordinator, der bei den Raiders mitgemacht hat. Also der war noch nicht mal selber irgendwie Headcoach oder Offense Coordinator oder Defense Coordinator, sondern er hat Special Teams gemacht. Gut. Ist aber trotzdem bestimmt ein guter Trainer. Wer in der NFL coacht, da musst du halt schon was mitbringen. Und der ist halt zum Beispiel Head Coach. So, die Coaches da drunter, die sind meistens halt so Coaches, die in Deutschland groß geworden sind, die irgendwo in den deutschen Vereinen GFL 1 und GFL 2 so also mitgemischt haben.
In manchen Teams sogar da weiter drunter.
Weiter drunter, genau. So, und da stellt sich mir natürlich auch die Frage, wer von denen will jetzt zum Beispiel mich als Trainer da ausbilden? Und warum ist es dann halt so, dass ich da als Walk-on-Coach hin soll, zu den Trainingseinheiten Hütchen aufstellen soll und Handlangerarbeiten machen soll, damit ich Infos kriege? Also aus anderen Sportarten wie Handball oder sowas kenne ich das halt so, dass da ohne Gegenleistung Trainer eingeladen werden und mit Kliniks dann halt Wissen geteilt wird. Und so würde ich mir das auch gerne wünschen, aber...
Also mal angenommen, du gehst jetzt da zu Berlin Thunder und wirst da, was auch immer, Walk-on-Coach, also sozusagen, dass du nur ab und zu mal da reinschaust, oder?
Ja, ein Walk-on-Coach ist halt jemand, der da hingeht, den Trainern dort über die Schulter guckst. Du kannst dann meistens an den Meetings teilnehmen, aber letztendlich musst du dann eben halt noch die ganzen Drills aufbauen. Ne? Du musst dann sorgen, dass
du... Hast du dann überhaupt noch Zeit für dein aktuelles Team?
Natürlich nicht.
Für die
das ist ja genau der Punkt dann...
Thunderbirds?
Wo ich dann sage... das habe ich dann auch so kommuniziert, dass ich da mich nicht drin wiederfinde und sage, sorry, ich habe auch noch neben meinem 40-Stunden-Job, den ich noch machen muss, und dann noch meinen Headcoach-Posten, werde ich für sowas keine Zeit haben.
Also du wurdest gefragt.
Ich kann es weder bestätigen noch leugnen.
Also sagen wir mal so, es hat sich der Eindruck, sag ich mal, verfestigt, dass man da dringend auch Verstärkung sucht und das versucht mit so einer Schamoffensive zu verkaufen als Win-Win-Szenario. Und wie gesagt, wir haben halt das Problem, dass die Saison auch noch parallel stattfinden soll zu unserer normalen Football-Saison. Also wir kämpfen nicht nur um die Spieler, nicht nur um die Coaches, sondern auch noch um die Zeit.
Und Schiedsrichter.
Ach ja, und Schiedsrichter auch noch. Stimmt, die habe ich auch noch vergessen. Mensch, Schiedsrichter.
Und unter Umständen sind eure Spieler auch Zielgruppe von der European League of Football.
Momentan.
Also sprich, ihr habt ja vorhin schon, oder wir haben ja vorhin schon darüber geredet, dass ihr manchmal ein bisschen Probleme habt, Spieler auch zum Training oder zum Spiel zu motivieren, dass die da auch da regelmäßig mitmachen, dass sie auch sozusagen im Starting-Lineup dann auch irgendwie mitspielen, also Voraussetzung, dass sie auch zum Training kommen. Aber dann sagen sie, oh, vielleicht interessiert mich ja doch diese Liga und dann spiele ich nicht.
Ich sag mal so, also, am Anfang werden die Spiele wahrscheinlich gut besucht werden oder gut geschaut werden, weil der eine oder andere hat dann halt Neugier und will das mal schauen, wie es ausschaut oder unter Umständen den anderen Kumpel dann mal beim Spielen zusehen, der nicht im Starting Lineup war, aber dann da es irgendwie dann doch noch geschafft hat, weil ja entsprechend, sag ich mal, Personal gefehlt hat. Aber insgesamt, die Qualität wird so dermaßen, naja, ich möchte es nicht beschreien, aber
da hast du gerade noch was ganz Interessantes gesagt. Die Spiele werden wahrscheinlich am Anfang gut besucht sein. Jetzt sind wir im Jahr 2021 im Mai. In Berlin ist die Inzidenz gerade so erstmal unter 50 geschlittert. In einem Monat ist, wenn man so die Prognosen sieht, aus dem R-Wert errechnet und den Infektionen, wie das dann so weiterläuft, sind wir in einem Monat vielleicht bei den von Jens Spahn ambitioniert herausgegebenen 20 Neuinfektionen auf 100.000. So, dann haben wir aber immer noch keine Konzepte im Fußball, im Amateurfußball schon mal gar nicht oder in anderen Sportarten, Hallensportarten, wo wirklich regelmäßig viele Leute jetzt hinkommen können. Und ich denke, fürs Football, für die ELF wird man sicherlich nicht sagen, ach, wir machen euch mal zu einem großen Pilotprojekt, so wie Union Berlin, ne, mit den, die Bilder haben wir ja am Wochenende, glaube ich, fast alle gesehen, was da passiert ist und so. Dann sagen wir, okay, wir lassen mal jeden 200. Platz in so einem Stadion besetzen. Okay, ich habe mir mal vorhin den Spaß gemacht und habe mir für meinen ungeborenen Sohn ein Ticket
besorgt. Dürfen wir dich beglückwünschen?
Ich habe ein Ticket
bekommen. Nein, ich meine zu deinem ungeborenen Sohn.
Ja, er ist schön. Er sieht mir sehr ähnlich. Für den Klassiker Stuttgart Search gegen, ich glaube, Galaxy. Wer kommt da? Galaxy, Frankfurt Galaxy, also für das sozusagen für die Altstars aus Frankfurt. Das ehemalige World League Team fährt an den, wie heißt das da? Gazi-Stadion, genau. Hab dann für meinen Sohn Ticket gekauft. Ich komme nicht nach Stuttgart, aber den ungeborenen Sohn setze ich in den Zug. Da bin ich also vorhin erstmal auf die Webseite gegangen von der ELF, habe mir ein Spiel herausgesucht, Stuttgart gegen Frankfurt. Und dann habe ich gesehen, hey, es gibt ja Tickets, die kosten von 35 Euro bis 0. Dann dachte ich, oh, unter welchen Umständen komme ich denn an ein Ticket für 0 Euro?
Ja, und da fragt man sich doch allen Ernstes, wie eine Mannschaft für 170 Euro ein Ticket verkaufen kann und eine andere für 0.
Ja, und andere Mannschaften haben noch nicht mal die Spiele sozusagen Tickets zum Verkauf freigegeben, weil es ja kein Stadion gibt. So, jedenfalls in Stuttgart habe ich dann gemerkt, ey, für Kinder unter 8 Jahren, die können kostenlos rein. Ja, so. Und also habe ich ein kostenloses Ticket für meinen ungeborenen Sohn gekauft. Und dann habe ich gedacht, hey, seine 10 Kumpels aus dem Kindergarten, die wollen alle mitkommen. Also bin ich wieder hin, habe mir auf einer Tribüne, wo alle 20 Meter ein Platz zu verkaufen war, 10 Tickets für kostenlos angeklickt. Ja, und habe überlegt, Mensch, wenn die jetzt noch ihre Kumpels alle einladen, dann ist das Stadion voll. Aber die haben nicht 1 Cent an Tickets verdient. Wie kann das funktionieren? Also, was ist das?
Also da muss man auch nochmal ergänzen, die normalen Preise waren ja ungefähr bei 33, 34 Euro, aber auf der Gegentribüne. Also ich habe mir die Seite auch angeguckt, du konntest nur die Gegentribüne anklicken. Ich weiß nicht, ob sie die Heimtribüne schon ausverkauft haben, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber du konntest tatsächlich nur die Gegentribüne anklicken. Aber da kommen wir auch zum einen Punkt, wo wir gesagt haben, das hat auch schon in der NFL Europe nicht funktioniert. Also ne?
Diese Gratistickets,
genau,
ne?
Genau, um die Stadion halbwegs, nur wirklich halbwegs voll zu kriegen. Wenn du im Olympiastadion gesessen hast bei Sander, hast du auf eine leere Gegentribüne geguckt. Und die Heimtribüne war schon nicht mal voll. Aber dass da überhaupt Leute reingekommen sind, dafür mussten sie Unmengen an Freitickets raushauen. Und dasselbe war bei den Centurions, dasselbe war bei Rheinfire. Und das hat sich von den Ticketpreisen halt einfach nicht gerechnet. Jetzt sagt zwar die ERF, sie hat so finanziell geplant, dass sie das erste Jahr auch ohne Zuschauer auskommen. Aber gut, was ist danach?
Na? Aber ja, auch ein Jahr ohne Zuschauer für eine Liga, die im Fernsehen überträgt. Und wir wissen alle, wie sexy in Corona-Zeiten Sportübertragungen sind. In Arenen, großen Fußballarenen, wo die Lüftungsanlage lauter ist als der Kommentator, sich das anzusehen. Also wie will man da Geld verdienen? Und wie kam man auf die Idee, im Lockdown im November eine Football-Liga zu gründen und das tatsächlich im nächsten Jahr durchzupeitschen? Hätte man da vielleicht nicht lieber noch mal ein Jahr warten
sollen?
Das
waren so viele.
Wo ist die Dringlichkeit?
Genau, und das ist,
antwortet mir doch die Frage.
Genau, und das ist nämlich das, was uns auch so halt so aufsteht, dieses über das Kniegebreche und dieses auf Dei bekommen raus jetzt. Als ob jetzt unbedingt Geld verbrannt werden muss.
Vor allen Dingen, man hätte ja auch mit einer längeren Vorlaufzeit, hätte man auch wirklich mit den Vereinen reden können, um wirklich eine Kooperation irgendwie in die Wege zu leiten. Dann wäre das alles nicht so dramatisch gewesen. Dann hätten wir jetzt nicht drei Teams, die aus der Bundesliga abgestiegen sind und vorm Nichts stehen. Das hätte vermieden werden können. Und ja, also da fragen sich auch viele Leute, warum muss das unbedingt jetzt sein? Wieso hat man nicht noch ein Jahr gewartet und versucht 2021 zu nutzen, um Strukturen zu schaffen?
Und wir müssen mal auf die Spielersicht mal kurz gehen. Der Spieler, der jetzt ELF spielen will und dann dieses Jahr danach sagt, nee, ELF ist nichts für mich und will dann doch lieber ganz normal wieder Football in Deutschland spielen. Wenn der wieder wechselt in einen normalen deutschen Verein, muss der deutsche Verein eine Gebühr bezahlen an den deutschen Verband, weil der dann als Profi zurückkommt, weil die Liga gilt dann als Profiliga und das kostet dann pro Nase 500 Euro. Ist jetzt vielleicht für Fußball-Bundesliga natürlich was aus der Portokasse, mein Gott. Ne, aber wir reden von Footballvereinen, da wo der Großteil der Spieler noch ganz normal Mitgliedsbeitrag zahlt und kein Geld kriegt.
Das scheint offenbar, wenn ich jetzt den Podcast abseits vom Inforadio mir anhöre, wo es um die ELF geht, wo man auch Patrick Isume befragt, wie er denn zur Kritik steht, die auf die Liga einprasselt.
Keine Zeit für Bullshit.
Das war... Er meinte, glaube ich, in dem Podcast, das ist ihm alles scheißegal.
Ja, also ich kann mir schon vorstellen.
Also das ist ein Menschenfänger.
Ja,
oder?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass du dir auch irgendwo mal dann irgendwann sagst, du, ich muss jetzt mein Ding hier durchziehen, egal was die Leute sagen. Das kann ich verstehen. Ne? Du musst von deiner Vision überzeugt sein. Aber denn
Leute, die Visionen haben, sagt man doch immer, die sollten lieber mal zum Arzt gehen.
Wir reden hier nicht von Halluzinationen, aber...
Ja, also die Sache ist ja, eine Vision zu haben, aber wenn du eine Vision verwirklichen willst, dann solltest du in kleinen, realistischen Schritten arbeiten und das braucht immer Zeit.
Aber ich finde diese Art, die er da an den Tag legt, halt auch sehr pumpig. Also er hat ja mit seinem Bro, dem Björn Werner, auch einen eigenen Podcast, die Bromantica. Und da war dann halt auch so ein Gespräch, wo sein Kompagnon dann fragt, verschiedene Leute wünschen sich mal vielleicht eine Sondersendung, wo du mal irgendwie ein paar Dinge erklärst, Status Quo, bla bla bla. Und da war dann halt auch seine pumpige Antwort, ich habe keine Zeit für Bullshit. Und da frage ich mich auch manchmal, hat er selber einen Plan von dem, was er da macht? Also was diese ganzen zum Beispiel Gespräche mit den Vereinen angeht oder so, habe ich nicht das Gefühl, dass er da irgendwie involviert war, sondern dass er nur als Galionsfigur da steht, die Leute halt, wie du gesagt hast, einfangen soll als Menschenfänger. Und im Hintergrund kämpft der CEO mit richtig harten Bandagen, um die Kohle reinzukriegen.
Ja, und das ist jetzt so das Problem, was ich zumindest so sehe, dass da eine Galionsfigur geschaffen worden ist, die die Investoren ranschafft. Ja, die sagen, ey, cool, ne, und dann auch noch entsprechendes Geld von den kleinen Leuten reinholt. Und irgendwo im Hintergrund wird ganz schnell gesehen, dass ganz, ganz viel Profit reinkommt, und wo schnell Profit gemacht werden soll, bleibt ganz viel auf der Strecke liegen.
Wir müssen jetzt mal das Thema so ein bisschen zum Ende bringen, weil tatsächlich, oder, also bitte, dann haut raus, also noch mehr, was weiß ich, oder was habe ich noch nicht gefragt, was ihr an meiner Stelle jetzt fragen würdet?
Also wenn wir nochmal so bei der Qualität der Spieler nochmal ganz kurz einsteigen wollen, die Imports, die wir hier kriegen, die werden ja uns verkauft als Leute mit NFL-Erfahrung, dem ist mitnichten so. Wir haben zum Beispiel irgendwo einen Kicker, der wurde als Kicker mit NFL-Erfahrung uns serviert, hat aber keinen einzigen Kick im Spiel gemacht.
Oder im Training.
Der Import aus in Hamburg, ich vergesse immer seinen Namen, wo dann auch gesagt wurde, er hat auch Spielerfahrung oder hatte Spielzeit in der NFL. Nein, der hat kein offizielles Ligaspiel betrieben. Der war vielleicht im Preseason-Game dabei oder so und durfte dreimal aufs Feld, aber so richtig Spielpraxis hatte der in der NFL auch nicht.
Und die Amerikaner, die sind statistikverrückt, die führen über alles Statistiken, und du findest bei zu seinen Namen keinen Eintrag. Also du findest den Namen, aber da steht 0000000.
Ja, und das sind alles Leute, die haben es versucht, in die NFL zu kommen, es aber nicht geschafft haben. So, und uns wird das verkauft, als wären das Leute, die NFL-Erfahrung haben.
Ja. Habt ihr mal probiert, mit der ELF Kontakt aufzunehmen, um ihn bei euch, ihr seid ja nun große Kritiker, die Bühne zu geben, Sachen klarzustellen? Und habt ihr das gemacht? Und wenn ja, gab es da eine Form von Gesprächsbereitschaft?
Ich sag mal so, wir lassen mit uns in Kontakt treten.
Da sind wir großkotzig. Nein, also eigentlich betrachten wir die Elf ja eigentlich nur aus dem Grund, weil das Auswirkungen auf unser Geschehen hat.
Ja. Hashtag verbrannte Erde.
Hashtag verbrannte Erde. Und wir haben es jetzt auch, sag ich mal, in den etwas niederen Gefilden schon gemerkt, dass sie da abgrasen. Und was denn das für Auswirkungen jetzt schon teilweise hat. Ja, wir sind nicht.
Zum Beispiel?
Dass Trainer fehlen. Selbst in kleineren Teams. Spieler fehlen in kleineren Teams, Oberliga und so weiter und so fort, wo man sagt, oh, okay, ist der jetzt so gut oder brauchen die einfach nur Leute?
Ja, also ich betone nochmal, hier in Berlin sind Leute aus der dritten und vierten Liga hingegangen. Aber andersrum, man hört aber auch schon, dass Leute wieder weggehen, weil sie einfach sagen, also nee, das, was wir uns da vorgestellt haben, passiert da einfach nicht.
Das ist jetzt nochmal eine andere Frage. Also ihr müsst nachher noch die anderen Fragen nochmal beantworten, aber die Frage, die ich mir jetzt...
Du hast viele Fragen.
Obwohl hier nicht eine einzige auf dem Zettel steht. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist natürlich, die wollen in einem Monat damit beginnen.
Mhm.
Im Juni, am 19. Juni 2021, Kickoff, erstes Spiel. Einige haben noch kein Stadion oder kein richtiges oder... werden es auch keins haben oder so. Aber die müssen ja irgendwie trainieren. Da muss doch sich sportlich doch schon mal was vorbereiten. Darf man das denn überhaupt gerade?
Oh, Carsten hat jetzt groß Spaß. Also, um mal jetzt mal einen schon fast Pointe rauszuholen. Du hättest auch schon mal fragen können, ob schon jedes Team überhaupt steht.
Laut Webseite gibt es da schon Spieler.
Ja,
ne?
Leipzig hat es geschafft, letztes Wochenende ein offenes Training abzuhalten, um die restlichen 30 bis 40 Spieler zu finden. Und wir reden jetzt von einem Sport, wo, sag ich mal, versierte Coaches schon sagen, um aus der Winterpause rauszukommen, um denn dort in einen Kontaktsport wettbewerbsmäßig zu trainieren, braucht man so 10 bis 12 Wochen Vorbereitungszeit.
Ist denn Kontaktsport überhaupt gerade möglich?
So, und jetzt kommt der Carsten, hat seinen Spaß. Carsten hat extra mal recherchiert. Ne? Also als Profisport zählt jede Sportart bei Mannschaftssportarten, wo mindestens die Hälfte der Spieler damit den Lebensunterhalt zu mehr als die Hälfte bestreitet.
Nicht mit 450 Euro.
Ja, und irgendwie haben die es geschafft, als Profisport, Leistungssport durchzugehen. Das hängt natürlich von Kommune zu Kommune ab. Zumindest durften alle Teams irgendwie schon mal trainieren.
Die Frage ist,
Leipzig, also Berlin ist ja auch so eine Kommune. Und die sagen, Berlin Thunder Spieler, vormals vierte, dritte Liga, die sind jetzt Leistungssportler.
Ein paar Hand auflegen. Ich meine, ja, viele von denen sind auch gute Sportler und so weiter und so fort, ja. Was Corona jetzt damit halt, ja, okay, kalt.
So, ich hatte zwar schon mal.
Ich hatte einen schlechten Spieler mal, ja. ja.
Guten Appetit.
Also, wir haben es jetzt in der Damenbundesliga auch erlebt. In der einen Kommune durften die schon trainieren, in der anderen Kommune durften sie noch nicht trainieren. Ist halt Sache vom Gesundheitsamt bzw. vom Sportamt, wie sie es halt auslegen. Paar Hand auflegen, sind es halt jetzt alles Leistungssportler und alle freuen sich jetzt.
Aber jetzt haben wir ein Problem. Dadurch, dass eben die Kommunen unterschiedliche Auflagen haben, dürfen die Teams unterschiedlich trainieren. Spanien durfte von Anfang an trainieren, die sind voll im Saft. Die machen da richtig Bambule, genauso wie die Polen. Die haben ja da auch keine Restriktionen gehabt. Hamburg hat jetzt vor ein paar Wochen angefangen, Berlin jetzt vor kurzem. Wir werden also auch gerade, was das angeht, ein Leistungsgefälle haben.
Und da fällt mir die nächste Frage ein.
Hau raus.
Wie ist denn das jetzt eigentlich mit Reisen in Europa? Mit Quarantäne aus Risikogebieten. Und man sieht ja auch anhand von Großbritannien, so ein Ort, wo gerade nicht Risikogebiet war, ist einfach mal im Handumdrehen ein Virus-Variantengebiet. Angenommen, irgendwie eine indische Variante macht sich da jetzt in Breslau ein bisschen breit. Dann sind die doch raus. Dann sind es auf einmal nur noch 7 Teams. Also ich meine, ganz blöde Fragen, die ich da stelle.
Kälte und ich haben aus guten Gründen noch kein romantisches Wochenende in Barcelona gebucht. Genau deswegen, weil wir nicht wissen, A, wie sieht es aus, wenn wir ankommen, falls wir überhaupt ankommen, oder B, wir wissen noch nicht mal, in welchem Hotel.
Also regeltechnisch.
Wir haben dabei noch lange nicht von eurem Kind
regeltechnisch
gesprochen.
Ist es wohl so geregelt, dass jedes Team, was Corona-bedingt nicht antreten kann, in der Wertung einfach verloren hat.
Und ich habe dafür dann 99 Euro bezahlt.
Na. Ja, du.
Ja, ist selber schuld.
Kälte und ich teilen uns einen Account.
Also mein Sohn, mein Ungeborener, hat dafür 99 Euro bezahlt.
Also ich gucke mir ein Tagesspiel für 4 Euro an. Das werde ich mir einmal antun, und damit ich einfach nur weiß, worüber ich meckere.
Wie viele Tagesspiele muss ich mir angucken, die wahrscheinlich auch zeitgleich laufen, um auf 99 Euro zu kommen? Jetzt Dyskalkulie ist mein zweiter Vorname.
Ja, meiner auch. Also von daher halte ich mich da raus.
Aber Carsten, du kennst dich doch mit Geld ganz gut aus. Schön dein Haus.
Ja, also ich werde es jetzt nicht in klein vorrechnen, ne, aber ich glaube, ich könnte die 99 Euro nicht bis zum Ende durchschauen, weil das lohnt sich einfach.
In unserem letzten Podcast haben wir sogar besprochen, was wir statt diesen Game Pass lieber kaufen würden für die 100 Euro.
Und das war eine ganze Menge.
Ja.
Also ich habe da auch schon Sachen. Aber wir reden jetzt nicht über einen Auto-Podcast. Wir bleiben jetzt nochmal beim American Football. Carsten, du wolltest doch jetzt ganz viel Spaß haben. Mach mal bitte weiter.
Spaß haben. Ja, also für die 99 Euro. Was haben wir uns denn da lieber gegönnt? Ne? Zum Beispiel 2 Jahreskarten für irgendwelche anderen GFL-Teams.
Für ein KISS-Konzert.
Für ein KISS-Konzert, ja.
Packung Trading Cards.
Packung Trading Cards, ja, das hatten wir nicht gehabt, das wäre auch gut gehabt. Ich hab auch nicht.
Ihr müsst mich einfach echt mal einladen zu euch. Ja. Ich habe keine Ahnung, aber dafür rede ich eine Menge
oder
mit.
Zeitungsabo von der Bild. Ich meine, gut, wer Bild liest, ist selber schuld, aber dann hast du mehr Unterhaltung als bei der EF.
Ja, notfalls hast du auch Klopapier.
Und kannst dir Malerhut zum Tapezieren basteln.
Damit beleidigst du echt jeden Arsch, den du damit berührst.
Ja, also eigentlich ist Bild eine Beleidigung für jeden Baum, der dafür gestorben ist, aber das lassen wir mal.
Aber wie ist denn das jetzt hier mit Corona und Trainieren und so? Da wolltest du doch gerade ein bisschen ausholen.
Ja, also sagen wir mal so, der American Football Verband von Deutschland, der hat ein arg ausgetüfteltes Hygienekonzept mit Tests vor jedem Spiel und so weiter und so, vor jedem Spiel, vor jedem Training. Das ist richtig hardcore ausgearbeitet mit Teststationen und so weiter und so fort. Wie es bei der Elf läuft, ich habe keinen blassen
Schimmer. Die haben auch schon was ausbaldowert, das haben sie schon zumindest durchblicken lassen, und wenn sie, also sie erwarten, dass sie mit einem gewissen Teil Zuschauern spielen dürfen, und dann muss auch denen klar sein, dass dazu ein Hygienekonzept nötig ist, sowohl für Spieler als auch für Zuschauer. also so kompetent halt. Ne?
Ja, aber kommunikationsmäßig sind die halt auf einem anderen Stern unterwegs. Viel Kommunikation erfolgt über Instagram oder irgendwelche Videopodcasts, wo du wenig nachlesen kannst. Dann bist du auf irgendwelche anderen Trittpodcasts.
Und nachfragen kannst.
Oder nachfragen, ne? Kannst. Nachfragen bleiben teilweise wirklich in der Öffentlichkeit unbeantwortet. Zum Beispiel, wie sieht es aus mit Rückerstattung? Wie sieht es denn aus mit Corona-Tests vorm Stadion? Kommt man als Geimpfter einfach so rein? Das sind so Fragen, die unbeantwortet bleiben. Und das sind halt so die Eindrücke, die haben alles übers Knie gebrochen mit zu wenig Personal und zu wenig Zeit, aber viel zu viel Geld.
Und was machen wir jetzt daraus?
Das muss jeder für sich selber beantworten, wie er damit umgehen will.
Also wir geben nur Anlagetipps und sagen, 99 Euro gibt ihr besser woanders aus.
Welche Fragen habt ihr noch, die ich noch nicht gestellt habe?
Die wirklich.
Die Frage jetzt, nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und dem ganzen Rest?
Gibt es da von der ELF auch eine Playlist bei Spotify, die man sich irgendwie anhören
Nein,
kann?
Nein, aber von uns gibt es eine Playlist.
Nein, nicht?
Ja.
Ach, wie keine Ahnung. Darauf? Das ist ja ein Zufall. Ja, und was macht ihr da so rein? So, also jetzt, was würdet ihr jetzt bei der ELF machen?
Oh, was hatte ich für einen Song gehabt? Irgendwie.
Du hast jedes Lied von KLF mindestens einmal auf der Playlist.
Das auch, ja. Ja. Aber zur ELF habe ich ja auch irgendwie was gesagt. Songs mit irgendwie Titel Liar oder so. Also provokante Titel haben wir da schon reingepackt. Nee, wir machen das halt so, in unserem Podcast hauen wir halt ein paar Titel raus, die dann irgendwie immer zum Thema passen und so quasi als Soundtrack für den Podcast jederzeit zum Nachhören. Auf Spotify, der Kartoffelsalat.
Vor Schreck habe ich gerade den Mülleimer hier mit dem Fuß umgekickt.
Der arme Mülleimer.
Kartoffelsalat
auf Spotify. Man muss sich...
Ich glaube, ich habe sogar Chancen genommen zu werden.
Also zumindest so einem
ja, also ich weiß, wer da jetzt kickt, also du hättest Chancen, ja.
Oh Gott.
Habe ich das jetzt wirklich laut gesagt? Scheiße.
Du hast es wirklich laut. Nehmen Sie ihn, er hat einen Mülleimer getroffen aus 20 Zentimeter Entfernung.
Du hast den Namen ja nicht gesagt.
Ja,
aber was erwartet ihr jetzt tatsächlich? Also ich meine, wird es überhaupt dazu kommen, dass die spielen? Oder wird das eine richtige Implosion
also,
geben?
Also die werden spielen, wir erwarten...
Aber die wissen ja noch nicht mal wo.
Ich denke, die werden da schon irgendein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Das haben die bis jetzt gut hingekriegt. Die werden spielen, aber ich glaube nicht, dass das, was wir sehen werden, ansprechend sein wird. Also jedenfalls nicht ansprechender als die GFL. Ne? Also
und ist die Liga komplett im Pay-TV versteckt?
Nein. Man kann ein Spiel pro Wochenende bei ProSiebenMax sehen und ein weiteres Spiel, so hieß es jedenfalls früher, konnte man dann im freien Streaming von RAN sehen. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Aber für die restlichen Spiele haben sie jetzt ja so einen Bezahl-Stream-Dienst. Und da kann man dann verschiedene Bezahlmodelle nehmen, um sich die Spiele anzugucken. Also wie gesagt, ein Spiel kostet zum Beispiel 4 Euro.
So, jetzt kommen wir aber wirklich mal zum Ende bei dieser Geschichte. Das ufert aus. Ich möchte jetzt über die Zukunft dieser Liga sprechen. Perspektivisch, wo
ich
geht das hin?
Ich hole mal meine Kristallkugel raus. Und,
ja, mach mal und reib sie ganz doll, bis sie rot wird.
Die Kristallkugel, Kälte. Nicht das.
Ich wollte gerade fragen. War jetzt ein bisschen seltsam.
Oh nein, wir haben Bild-TV hier. Nein. Und zwar, lasst uns doch beschränken auf die allererste Saison der ELF. Ihr geht ja davon aus, sie wird starten. Gehen wir mal davon aus, sie startet. Jetzt müsst ihr mir eine sogenannte Bold Prediction jeder geben. Jeder drei Stück, also drei Behauptungen, wie das wohl so mit dieser Liga sein wird, was da wohl passieren wird. Ja, wäre eine gewagte Bold Prediction wäre wahrscheinlich Patrick Izume tritt von seinem Amt als Commissioner vor der Saison bereits zurück.
Vorhersagen oder wünschen?
Wäre jetzt eine. Nee, Bold Predictions. Also so
fabulierend.
Keine Ahnung. Der erste Titel geht nach Deutschland, wäre eine nicht so gewagte, weil es ja zu 6/8 passieren kann. So, und ich würde sagen, Carsten fängt an.
Also meine
Nummer 1 von 3.
Meine erste Bold Prediction ist, dass gegen Ende der Saison die Teams ohne Logos dastehen, weil die jeweiligen Rechteinhaber es endlich durchgepeitscht haben und gesagt haben, wir verletzen unser Patentrecht und alle, die das Merchandise gekauft haben, ihre Klamotten verbrennen dürfen.
Bold Predictions Nummer 1 von Kälte.
Thunder wird letzter.
Warum?
ich habe die Leute, also ich habe den Roster gesehen und ich weiß, wer da Trainer ist.
Und du übernimmst in der Mitte der Saison.
Um Gottes Willen, nein. nein, würde ich mir nicht anmaßen. Ich bleibe in meiner Regionalliga, da fühle ich mich wohl. Nein.
Okay, Bold Predictions Nummer 2, Carsten.
Leipzig wird so ein Spiel nicht mehr antreten können, weil die gerade mal mit 16 Leuten auflaufen.
Bold Predictions. Bold Prediction Nummer 2.
Ich habe eigentlich keine Idee dazu. Also ich bin bei sowas sehr unkreativ.
Ach, du kannst ja zu 11 gehen.
ich würde sagen, die Spanier sind ganz spielen oben mit in der Liga, so Richtung Platz 1. Also Titel.
Okay. Bold Prediction Nummer 3, Carsten.
Gegen Ende der Saison wird sich Folgendes herausstellen. Kurzfristige Kredite mussten zurückgezahlt werden und derjenige, der Kredite aufgenommen hat, ist nicht mehr taucht nicht mehr auf, ist irgendwo in einem Land, was bei Interpol nicht mehr aufgesucht werden kann, und ganz viele Leute suchen ihr Geld.
Und Bold Prediction Nummer 3.
Ich glaube, viele Spieler werden ziemlich enttäuscht sein von dem sportlichen Angebot, was die EF angeboten hat.
Ist das Bold?
Ja, also ich denke, viele Spieler werden wieder aufhören. Also ich weiß ja jetzt nicht, wie viele, aber
ne? Ja, man könnte schon also fast sagen, das deckt sich mit meiner Nummer 2, dass unter Umständen viele Spieler schon in der Saison sagen, nö, nicht meins.
Und am Ende bleiben zerstörte Clubs,
zerstörte Träume,
Deutschland, zerstörte Träume, ein ramponiertes Image einer Sportart, die eh schon ein Schattendasein führt. Ist das so gewagt, wenn ich das jetzt so sage?
Nicht, wenn es so ist.
Also, ne, viele Fanboys sagen ja, Mensch, jetzt lass du doch erstmal den ersten Snap spielen und sowas. Wie ein berühmter Zen-Meister sagt, ich zitiere es gerne nochmal, wir werden sehen.
Genau, und wir wären nicht Coaches, wenn wir uns nur auf den ersten Snap konzentrieren würden, sondern zum ersten Snap passiert ganz viel und das ist unsere Aufgabe.
Jetzt wird es mir wirklich zu ostasiatisch. Wir schauen mal. Wir gucken uns einfach mal vielleicht zusammen mal das erste Spiel an, was dann gezeigt wird. Könnte ja interessant werden, ne? Ist ja immerhin eine europäische American Football League. Ja, da muss man doch mal hinschauen.
Also wie gesagt, ich werde mir das erste Spiel im Stream angucken. Wenn sie Publikumsverkehr zulassen, würde ich mir sogar überlegen, mir ein Spiel vor Ort anzugucken. Aber nur damit ich halt recherchieren kann, worüber ich in unserem Podcast wieder meckern kann.
Und der heißt?
Coach Potatoes.
Geil. Ist schon sehr geil, ne? Mit euch.
Finden wir
also,
auch.
Ich würde sagen, für das erste so Zwischenfazit werden wir uns dann in ein paar Wochen wieder sprechen. So die ersten Eindrücke, wie schön so eine Sportanlage wirken kann, wenn da Eier rumfliegen.
Du willst dieses also nochmal tun, uns einzuladen? Willst
ja,
du das
schon,
deinen
das
Zuhörern
war, das
zumuten?
Ich wollte es ja eh halbieren, die Zuhörerschaft. Also insofern passt das schon.
Ich bin mein Teil dazu dabei, du Pimmelkopf.
Verdammt. Also hier nochmal der Antrag. Ne? Wir möchten, dass diese Aufnahme, die wir ungefähr um halb neun begonnen haben, in einem Rutsch gesendet wird. Ohne Outtakes, also ne? ohne rausschneiden. Gerade wir während deiner Pinkelpausen.
Wenn ihr das jetzt hört, dann werdet ihr merken, wovon redet der Typ da eigentlich? Da war doch gar
genau,
nichts.
Genau, und deswegen hier der Antrag, das Ding bitte ungeschnitten ins Netz zu stellen.
Also für die Zuhörer, Martin hat ungefähr, glaube ich, 8 große Bier weggesüffelt, während wir hier ganz nüchtern saßen.
Richtig, also die Coach Potatoes sind bekennende Nicht-Alkoholiker.
Ja, das waren alkoholfreie Hefen.
Du Poser.
Das war ein halber Acker, den du da weggesoffen hast.
Ja, muss auch wohin, ne?
Platz werden.
Und dann schiffen wie so ein Kutschergaul.
Ja, es gibt Kamele, also die sind neidisch auf dein Schluckvermögen.
Ihr habt euch hiermit schon beworben auf die nächste Folge Plattsport, bei der ihr erscheinen werdet. Wenn man euch jetzt hören will, sagt es doch bitte nochmal. Wo findet man die Coach Potatoes? Und welche Internetdienste nutzt ihr, um euer Wort zu verbreiten?
Ja. Also wir sind bei den gängigen Verdächtigen dabei. Spotify, Google Podcast und auch Apple Podcast.
Dieser.
Diese? Ach, dieser auch noch?
Ja.
Stitcher.
Wo? Was? Was ist das?
Stitcher?
Nein.
Kennt ihr nicht? Oh Gott, mit Podcatchern kennt ihr euch gar nicht aus.
Nee, wir nehmen, wir sehen so einen Hipster-Scheiß nicht.
Wir haben auch so eine breite Base, das braucht man nicht.
Aber seid ihr so bei TikTok oder wo seid ihr?
Nee, wir können nicht tanzen.
Okay, Instagram?
Ja.
Nein.
Twitter?
So neu.
Da gehört
so
ihr aber hin.
So neumodischen Scheiß
definitiv hin.
Ach, vielleicht gehen wir mal zu Tinder. Wie wär's damit?
Ja.
Links, rechts.
Ich musste gerade überlegen, wo ich mal hingedreht habe.
Ja. Nur um nicht einsam sein zu müssen. Nur weil diese Nagetierseiten im Internet nicht mehr klar sind, diese X-Maus oder wie sie alle heißen. Ja.
Boah. Genau, Facebook?
Ja, nein, aber na, da
arbeiten wir, aber sind wir quasi.
Aber so eine Typen wie ihr gehört zu Twitter, weil der Hass, der in euch drin ist, der
hallo, wir hassen
der
nicht.
Ist kreativ.
Wir kritisieren konstruktiv.
Unflätig und unreflektiert.
Wir kritisieren sachlich, ja, in einer Art und Weise, die der gemeine Bürger als
kontrovers.
Was bist du denn für ein Vollhonk interpretieren
könnte. Mach den Kopf zu.
Ruhig. Mal nicht ulkig werden. Naja, das waren die Coach Potatoes heute bei Plattsport. Wir haben uns über die Europäische League of Football unterhalten und die Folge wurde schon vor Aufnahmebeginn 11 Freunde müsst ihr sein genannt.
Der war flach.
Boah, der muss.
Aber
weg.
Moment, dafür gibt es hier einen Knopf. Müsst ihr euch auch mal kaufen. Hört mal.
Sehr original.
Das kann, sehr original, ja.
Ja, ist schon geil.
Das kann ich a cappella.
Ja, ist geil. Gefällt mir. Damit wärst du eigentlich auch so ein Kandidat zum so ein Experte bei ProSiebenMax zum Beispiel.
Ich weiß nicht, ob ich.
Da sind auch mal so fesche Typen mit Baseballcaps, die da immer rumsitzen. Da passt dir doch super hin.
Vielleicht machen wir ja mal einen YouTube-Kanal auf. Hm?
Ja. Gibt's den auch ab 18?
Mhm. Bestimmt.
So, also habt ihr noch irgendwas zu sagen, was die Welt über euch oder über die ELF wissen müsste?
Jagdwurst gehört nicht in die Hose.
Vogelfutter auch nicht.
Das war die 87. Folge Plattsport. Ihr könnt uns hören, wie jetzt gerade auf eurem Lieblings-Podcatcher und geht doch mal zu Facebook, zu Instagram und zu Twitter und diskutiert mit uns. Und wenn ihr uns mal direkt anschreiben wollt, macht das. Schreibt an kontakt@plattsport.de oder besucht unsere schöne Webseite www.plattsport.de.
Oh, das war erotisch. Kannst du das nochmal machen?
In der nächsten Folge, mein lieber Freund. Ja. Da machen wir hier wieder einen Podcast über Kontaktspiel.
Genau. Dreht den Subwoofer
also,
auf und
Leute,
setzt euch auf den
bleibt
Subwoofer.
Bleibt gesund. Jungs, bleibt ja, gesund. Wir hören uns.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Plattsport. Der Sportpodcast.